Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass. Erster Spieltag der Rückrunde. Und was für einer? 29 Tore haben wir bisher. Allein 5 davon gestern in Berlin. Allerdings 4 gegen die Hertha. Wohl gleichbedeutend mit dem Aus für den Trainer, für Bruno Labbadia. Gestern nach dem Spiel hat er es nochmal genau auf den Punkt gebracht.
Wir liegen am Boden, das glaube ich, das darf man ruhig heute mal sagen. Das ist kein schönes Gefühl.
Es gibt noch widersprüchliche Informationen, aber er soll sich schon vor dem Training heute von der Mannschaft verabschiedet haben. Außerdem muss wohl auch der Manager Michael Preetz seinen Hut nehmen. Wer Nachfolger wird, wie es weitergeht in Berlin, unser Mann vor Ort ist Nico Pomarenke. Wir sehen ihn da. Oh, bisschen kalt sieht er zumindest aus. Also alle Informationen zur Hertha gleich bei uns. Außerdem schalten wir nach Bremen zum Aufsichtsratsvorsitzenden von Werder zu Marco Bode. Kümmern uns um die Affäre Embolo, sein nächtlicher Ausflug unter Corona-Bedingungen und um die Krise bei Borussia Dortmund. Gegen Leverkusen verloren, gegen Gladbach verloren und damit raus aus den Champions-League-Plätzen. Meine Gäste heute Morgen, ich freue mich ganz besonders zu meiner Linken. Ich brauche euch nicht vorstellen, Rainer Kallmann und Kalli, grüß dich. Herzlich willkommen. Alles gut,
ja,
ne?
Ja, ich bin voll drauf.
Bist voll drauf. Der Sportchef der Bild ist auch unser Gast oder mein Gast heute. Jörg Althoff, Jörg, grüß dich.
Grüß Gott, schönen guten Morgen.
Unser Sport1-Kommentator Markus Höhner. Markus, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Und deine Podcasts, heißt es eigentlich so? Die Mehrzahl muss ich nochmal gleich fragen. Fußball 2093, die kennen Sie alle. Und das ist Basti Red. Basti, hallo, herzlich willkommen.
Gute und Grüße, sage ich da immer.
Ja. Und Stefan Effenberg, unser Sport1-Experte. Stefan, auch dir ein herzliches Willkommen.
Guten Morgen, hallo.
Wie immer an der Stelle, ihr wisst das ja, ne? Gibt es eine kleine Erfrischung. Das Ganze alkoholfrei. Und Laura darf heute auch eins nehmen. Sie hatte nämlich Geburtstag vor drei Tagen. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute.
Ich darf alkoholfreies Bier trinken. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, viel los in der Fußball-Bundesliga in dieser Woche. Englische Woche stand an und zudem gab es ja auch noch, Thomas hat es gerade schon angesprochen, die Affäre um Breel Embolo. Ja, was war denn da jetzt genau unter der Woche los? Er hat ja schon gesagt, es war ein Fehler am Freitagabend. Das war vielleicht eine kleine Überraschung für den einen oder anderen. Da durfte er zumindest schon wieder spielen, wurde eingewechselt in der 70. Spielminute, kam für Player. Also dann in Spiel und Marco Rose hat sich auch genau zu dieser Personalie geäußert.
Es macht jetzt wenig Sinn, über die Öffentlichkeit mit der Polizei oder in irgendeiner anderen Form zu kommunizieren und Standpunkte zu erklären, sondern ich denke einfach, dass das Thema jetzt wirklich eins für Brells Anwälte ist.
Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, das ist auch die Frage der Woche, geht Gladbach richtig mit dem Fall Embolo um, ja oder nein? Klicken Sie sich rein ins Netz unter sport1.de, da können Sie wie gewohnt abstimmen. Wir finden Sie natürlich auch bei Twitter oder auch bei Facebook mit dem Hashtag Dopa oder rufen Sie uns an 01379 011 011, die Telefonnummer. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
Gut, aber wir schalten erstmal direkt nach Berlin. Ich habe eben schon gesagt, Nico Pomarenke, unser Mann vor Ort. Nico, schönen guten Morgen.
Guten Morgen vom Olympischen Platz.
Es gibt so ein bisschen Verwirrung, widersprüchliche Meldungen. Bring uns mal bitte auf den neuesten Stand.
Ja, Verwirrung ist ein ganz gutes Stichwort. Es gab sehr widersprüchliche Meldungen zum Ablauf des Tages. Aber ich glaube, das ist die größte Frage, das Wann und Wie. Was passieren wird heute, ist eigentlich relativ klar, zumindest was den Trainer angeht. Bruno Labbadia wird keine Zukunft in Berlin haben, da werden wir heute im Laufe des Tages, vielleicht ja auch noch während der Sendung, auch die offizielle Bestätigung des Vereins von der Hertha bekommen, dass es vorbei ist. Die Zeit von Bruno Labbadia nach 9 Monaten hier bei der Hertha. Die große Frage, die sich dann dabei stellt, was passiert mit Michael Preetz? Auch da sieht es so aus, dass die Zeit in Berlin vorbei sein könnte, zumindest als Manager. Und das ist ja fast noch bedeutender, weil es eine richtige Zäsur ist nach 25 Jahren Hertha und nach 12-13 Jahren im Amt als Manager. Also ein sehr bedeutender, sehr einschneidender Tag heute für die Hertha.
Du hast gesagt, zumindest als Manager. Was könnte Michael Preetz denn sonst machen? Gibt es eine andere Idee?
Ja, das ist die große Frage. Die gibt es natürlich aktuell noch nicht. Aber wir haben es ja schon gesehen mit Paul Dardai, auch ein gutes Stichwort, über den werden wir heute auch noch sprechen. Der ist dann ja nach einem Sabbatjahr zurück ins zweite Glied, also in die U16 gegangen. Der könnte jetzt wiederkommen und sozusagen die Kohlen aus dem Feuer holen bis zum Sommer. Ähnliches hat man ja schon mal mit Ante Čović auch gemacht. Bei Michael Preetz ein bisschen schwerer vorzustellen, da der Druck auf seiner Person doch nochmal ein ganz anderer ist nach den vergangenen Jahren hier in Berlin.
Kalli, du weißt mehr. Du hast mich gerade so erwartungsvoll angeschaut.
Ich habe eben von hier angerufen, den Carsten Schmidt, den großen Chef, früherer Konkurrentchef von Sky. Der hat mir eben gesagt, noch während unserer Sendung, in der nächsten Stunde, würden Sie bekannt geben, was Ambach ist oder Herr Maik. Also wir warten jetzt und eigentlich kenne ich gar nichts.
Wir sitzen jetzt eine Stunde
hier und gar nichts. Nee, wir quatschen weiter. Aber können wir diskutieren. Hier der, unser Junge da draußen im scheißkalten Wetter, wir sitzen hier im Warmen. Übrigens, der sagt heute im Laufe des Tages, gehe jetzt einen warmen Kaffee trinken. In einer Stunde ungefähr oder dreiviertel Stunde wird Carsten Schmidt, wenn er Wort hält und nicht so viel Theater in den Gremien gibt, werden die eine Erklärung abgeben, noch während unserer Sendung.
Könntest du ihn nicht noch mal anrufen? Dann soll er sich doch bitte in die Sendung schalten lassen.
Wenn er in einer Stunde sich nicht meldet, ruf ihn an. Dann ist das Feuer in der
Gut, Buch. Du kannst ja auf laut dann stellen.
Ja, ja, mach.
Muss man anstellen.
Ich hoffe, ihr seid genauso entspannt ins neue Jahr gestartet wie ich. Zwar fiel mir der Verzicht auf das übliche gemeinsame Anstoßen und Reinfeiern schwer, aber so konnte ich wirklich einmal zwangsläufig runterfahren. Und das tut richtig gut. Eine meiner Herausforderungen, nachdem der Alltag wieder begonnen hat, ist das Erarbeiten von neuen Alltagsroutinen, um ein möglichst stressfreies Leben zu führen. Neben diesen Routinen habe ich aber auch noch kleine Helfer, die mir das Leben an der einen oder anderen Stelle vereinfachen. Einer dieser Helfer ist die Clark Versicherungs-App, die es mir ermöglicht, Zeit zu sparen und ich mich somit in 2021 noch mehr auf meine neuen Gewohnheiten konzentrieren kann. Mit Clark kannst du deine Versicherung digital mit deinem Smartphone managen und so entspannt den Überblick behalten. Und es funktioniert ganz einfach. Du registrierst dich in der App oder über die Website und gibst an, welche Versicherung du bereits hast. Anschließend erhältst du ganz ohne Papierkram alle Details zu deinen bestehenden Verträgen. Übersichtlich und digital. Außerdem gibt dir Clark hilfreiche Tipps, wie du deine Versicherungssituation verbessern und wo du bares Geld mit einem Tarifwechsel sparen kannst. Das alles ist kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Denn Clark findet auf Basis deiner aktuellen Lebenssituation mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherern den Tarif, der am besten zu dir passt. Zusammenfassend kann man also sagen, Clark bringt Ordnung in das Versicherungschaos und macht Versicherungen einfach. Du hast Fragen oder wünschst eine persönliche Beratung? Die Clark-Versicherungsexperten stehen dir gerne per Telefon, E-Mail oder auch im Chat zur Verfügung. Und das Beste, ganz ohne Wartezeit. Für einen guten Start ins neue Jahr schenkt Clark allen Podcast-Hörern einen Amazon-Gutschein von bis 30 Euro. Einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Website gehen, in Deutschland clark.de, goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode PASS30 eingeben. PASS mit Doppel-S. Und keine Bange, es müssen keine neuen Versicherungen in der App abgeschlossen werden. Die Teilnahmebedingungen findest du in den Shownotes.
Nico, tritt Bruno Labbadia freiwillig zurück oder wird er getreten sozusagen? Muss er gehen?
Ja, auch da gab es sehr widersprüchliche Meldungen. Die eine Hälfte hat ja bereits geschrieben, dass er auf jeden Fall entlassen wird, sollte dieses Spiel gegen Werder Bremen verloren gehen. Das ist jetzt eingetreten. Vielleicht kommt er dem zuvor. Es gibt widersprüchliche Anzeichen. Ich glaube, wir müssen da erstmal die Verlautbarung des Vereins abwarten. Meine Tendenz, eher kein Rücktritt, sondern ich glaube tatsächlich, dass die Trennung von Seiten des Vereins ausgesprochen wird. Und sie ist nach den vergangenen Wochen und vor allen Dingen auch vor Hintergrund der Transfers des vergangenen Jahres total alternativlos.
Jörg, ihr habt geschrieben, er hat sich schon vor dem Training heute verabschiedet.
Ja, es läuft ja darauf hinaus letztendlich. Also ich glaube auch nicht, dass er selbst zurücktritt. Er wird beurlaubt werden, wie das normalerweise üblich ist in der Branche. Es geht natürlich auch um die Gehaltsfortzahlung. Ja. Dann vielleicht später mal irgendwann, wenn er wieder woanders arbeiten möchte, um eine Abfindung. Er wird beurlaubt werden und Michael Preetz genauso. Es liegt aber auch auf der Hand, wenn man 120 Millionen investiert, das ist das dritthöchste Volumen nach Bayern und Dortmund, glaube ich, und dann aber halt im Abstiegskampf steckt und nichts anderes ist jetzt gerade Phase bei Hertha BSC Berlin. Da müssen Konsequenzen gezogen werden.
Stefan, warum hat er es nicht hinbekommen mit der Mannschaft?
Der Bruno? Ja, ich meine, die Ansprüche waren natürlich enorm, dementsprechend auch der Druck, der auf die Hertha liegt, alleine schon durch den Investor. Ja. Du bekommst Geld zur Verfügung, kannst investieren, darfst investieren in einer nicht einfachen Zeit. Und unterm Strich zählen immer die Ergebnisse. Und da, wo sich die Hertha jetzt gerade befindet, das ist, würde ich fast sagen, Abstiegskampf, ist das so weit weg von dem, was sie sich erhofft haben und gewünscht haben. Und da musst du Konsequenzen ziehen. Also nicht nur in der, auf der Trainerebene, sondern wahrscheinlich auch in der Geschäftsführung. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Preetz und auch Labbadia heute gehen werden.
Wobei, Markus, bisher konnte sich Michael Preetz immer retten, ne?
Ja, das ist fast erstaunlich, wenn man auf seine Vita guckt, auf die letzten 12, 13 Jahre. Ich habe mir das auch oft gedacht, er ist eigentlich immer hintenrum und pannenfrei wieder aus der Nummer rausgekommen und hat ja wirklich auch in den letzten Jahren so Trainerentscheidungen, Beispiel Nuri, die völlig skurril war, ist er völlig unbeschadet durchgegangen. Und als ich dann gestern diese Fanbewegung in Berlin gegen Preetz sah, da habe ich mir schon gedacht, das ist also mehr als gerechtfertigt.
Vielleicht zu viele eigene Leute immer mit ins Boot genommen, alle, die bei Hertha mal waren?
Also ich muss
Jovic sagen, war ja auch so ein Beispiel, ne, den er dann zum Cheftrainer gemacht hat.
Also bei Hertha ist tatsächlich, kann man sagen, das ist alles in allem eine blöde Geschichte, würde ich sagen. Und Labbadia ist aber an dieser blöden Geschichte, glaube ich, am allerwenigsten schuld. Du hast gesagt, da wurde Geld investiert, aber das wurde ja hauptsächlich nicht von ihm investiert, sondern er kam dahin. Da sind so viele Köche an diesem Brei gewesen und er ist der Letzte gewesen, der in diese dreckige Küche kam. Also ihn würde ich da rausnehmen. Ich glaube, als Hertha-Fan würde ich unglaublich durchatmen, wenn Michael Preetz endlich weg ist. Weil du hast es gesagt, das ist nicht seine erste Krise, der ist sogar mal abgestiegen. Und ich weiß nicht, wie viel Geld schon durch seine Hand geflossen ist. Aber wirklich was bei rumgekommen ist da ja nicht. Die Hertha ist weder vom Image her interessant, die Hertha ist jetzt sportlich nicht interessant. Plus, jetzt kommt noch dieses ganze Cash dazu, kam nichts bei rum. Also als Hertha-Fan würde ich sagen, hoffentlich passiert jetzt mal irgendwas anderes. Wäre dann aber skeptisch, wenn jetzt Windhorst und Lehmann die beiden sind, die dieses ganze Geld jetzt noch da weiterverwalten. Also ich bin sehr froh, dass ich Eintracht-Fan bin.
Nico, die Proteste oder die Wut der Fans hat sich auch nicht gegen den Trainer unbedingt gerichtet, gegen Bruno Labbadia, sondern schon gegen Michael Preetz.
Ja, das stimmt. Das war ja in einer Petition einerseits vor dem Spiel gegen Werder schon zu merken. Und dann gab es hier an Ort und Stelle, genau wo ich stehe, gestern diesen Protest, diese angemeldete Demonstration von 250 Hertha-Fans. Das Ganze war im Netz aber durchaus umstritten. Da gab es auch verschiedene Lager. Aber Freunde, ich muss es euch sagen, ich stehe hier nicht das erste Mal am Sonntagmorgen in der Kälte, im Wind und im Schneeregen in den letzten Jahren. Und es gab bei all diesen Krisen, die wir mit der Hertha erlebt haben, eine Konstante und das war Michael Preetz. Und wir haben jedes Mal die Fanstimmen gehört, dass der Manager in der starken Kritik steht. Und er konnte sich bisher immer retten in irgendeiner Form. Aber ich glaube, ein wichtiger Faktor, das ist eben, wir haben ihn schon ein paar Mal angesprochen, Carsten Schmidt, das ist der neue CEO, also der direkte Vorgesetzte. Ich bin gespannt, ob der sich das weiter anschaut oder ob es dann dieses Mal tatsächlich nach so langer Zeit Konsequenzen geben wird für Michael Preetz.
Ist er für dich auch nicht mehr haltbar, der Michael?
Ja, das ist natürlich klar. Man muss nicht drüber diskutieren, ob Preetz oder Labbadia, wenn du mit so einer Mannschaft, mit so Investitionen unten stehst, dann stehst du in der Verantwortung. Ich kann es dem Jörg sagen, sein Kollege hier, der Berliner Kollege, der Robert Martibel, der hat vor ein paar Tagen eine... Das war auch von der Verhältnismäßigkeit. Das war eine sehr gute Kolumne, also ein Kommentar, wo er schrieb, ganz klar, Preetz und Labbadia sind verantwortlich. Das war aber nur im ersten Absatz. Dann ging es richtig, Schlag Dr. Dralle auf die Haare für den Lucky Bucky. Oder der sagt, da sprechen wir natürlich auch mal von Spielern, die nicht nur in der Ablöse viel gekostet haben, die viel verdienen, die da spazieren gehen, die kein Teamgeist sein, keine Disziplin. Deswegen muss ich sagen, sagt dem Robert, wenn du siehst, es war eine sehr gute Kolumne, auch richtig ausgewogen.
Ich bin sehr sicher, dass der Robert zuschauen wird heute. Also von daher schönen guten Gruß nach Berlin. Das Lob wird angekommen sein. Und ich finde auch, dass er recht hat. Und, aber nicht nur Luke Bacchio betreffend, also alle Spieler, die eigentlich gekauft worden sind. Toussaint zum Beispiel ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Kunja ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ich habe insgesamt so ein bisschen den Eindruck, Michael Preetz hat es ja in den vergangenen Jahren immer geschafft, mit relativ wenig Geld es einigermaßen gut hinzubekommen. Jetzt plötzlich war viel Geld da, 120 Millionen oder sogar ein bisschen mehr.
Du meinst, es war ungewohnt sozusagen
Situation? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass einfach etwas wahllos eingekauft worden ist. Die Mannschaft ist schlecht zusammengestellt. Die Mannschaft hat zum Beispiel keinen Leader. Also Niklas Stark als Kapitän okay, der ist momentan Ersatzkapitän, weil der reguläre Kapitän verletzt ist, aber das ist kein Anführer, auch ein Cordoba, ein Mittelstädt, die werden dich nicht nach Europa führen. Und wenn du dann diese Ansprüche stellst, musst du eine andere Mannschaft zusammenstellen. Die Mannschaft ist auch nicht gewachsen. Sie hat keine Achse, wie zum Beispiel andere Mannschaften, die erfolgreich Fußball spielen. Und dafür ist natürlich Michael Preetz in der Verantwortung. Und deswegen wird er heute beurlaubt werden. Davon gehe ich fest aus. Was übrigens nicht Carsten Schmidt macht, sondern das machen die Gremien, das Präsidium und der Aufsichtsrat.
Ja, ich muss da natürlich sagen, auch weil jetzt her Michael Preetz eigentlich der erste alles ist, der alles schuld war, der ja schon die ganze Jahre Scheiße gebaut hat, so sehe ich das nicht. Die hatten vorher keine Kohle und mussten richtig hart arbeiten. Berlin, die hatten Herz-Kreislauf-Störungen im finanziellen Bereich und da küsste automatisch in diesen Abschießstrudel. Da könnte man das negativ sehen. Ach, guck mal, wie oft die da unten mitgemischt hatten. So abgestiegen, alles richtig. Da muss auch die Verantwortung genau für jetzt auch tragen. Aber du weißt schon, warum der Ball springt, dass da kein Pudel drin sitzt. Genau wie auch bei Bruno Labbadia bei einer großen, langen Laufbahn, wo er auch einiges Gutes bewegt hat. Das sind absolute Fachleute, das möchte ich auch noch mal betonen.
Ja, aber dann ist natürlich klar. Da habe ich eine Frage. Warum ist die Hertha dann in dieser Situation?
Nein,
warum,
ich sag doch,
warum interessiert sich jetzt mal ganz im Ernst, warum interessiert sich niemand für die Hertha, wenn er die ganze Zeit gute Arbeit geleistet hat?
Ich habe doch gesagt, er muss dafür die Verantwortung ziehen. Ja, ich wollte nur, weil jetzt hier der Eindruck entsteht auch von deiner Aussage, ach, der hat ja schon Jahrzehnte macht er hier Scheiße. Der ist ja 20 Jahre im Amt, 10 Jahre alleine. Der Dieter hatte auch, die waren da mal im UEFA-Wettbewerb und dann ging es wieder runter. Die hatten immer eine schwierige Zeit. Jetzt ist das klar, gute Mannschaft, viel Geld investiert. Du stehst da unten drin und noch schlimmer ist, du hast ja gepäscht, die spielen wie die Pflaumen. Und da bist du verantwortlich als Manager oder Trainer. Ich will das nicht wegstreiten, aber nicht, ach, der hat schon 10, 20 Jahre.
Das darf man auch nicht. Das darf man auch nicht, auch in dieser Zeit von Hertha. Wir dürfen nicht vergessen, die Zeit, als Paul Dardai Trainer war. Da haben sie uns in der Euroleague vertreten. Ja. Das glaube ich mal.
Fußball denn aber?
Ja, das spielt ja keine Rolle, aber sie haben uns vertreten. Also das ist ja sehr wohl ein sportlicher Erfolg für diesen Verein. Ja, das steht ja unterm Strich. Absolut. Aber wenn du jetzt die Möglichkeit hast, über 120 Millionen zu investieren in deinen Kader und den Kader dann so zusammenstellst, dass du eben gegen den Abstieg spielst, dann musst du Konsequenzen ziehen. Das ist im Fußball so. Der Trainer ist immer die ärmste Sau. Ich mag Bruno auch sehr gerne, aber darum geht's nicht, wenn du die Ergebnisse nicht erzielst.
Hast du gesagt, der Trainer ist immer die ärmste Sau?
Ja, natürlich.
Nicht vergessen, gleich zu zahlen.
Ja, mach ich gleich.
Soll ich für dich zahlen?
Machst du bitte? Danke. Weil ihr habt ja Geld bei der Eintracht. Nein, weil du hast vielleicht gerade gesagt, so nicht so sexy, härter und wer redet denn? Sie haben es denn versucht, vor allen Dingen mit Jürgen Klinsmann, da so ein bisschen irgendetwas reinzukriegen und es hat auch nicht funktioniert. Von daher würde ich auch sagen, obwohl das eine ganz tolle Stadt ist mit wahrscheinlich einer tollen Fanbase, glaube ich, dass sie das oder die Ansprüche, die sie haben, auch mit viel Geld niemals erreichen werden.
Ja, aber du hast Klinsmann angesprochen, da will ich noch mal ganz kurz nachfragen. Es gab bei, was in der Sportbild auch, dieses Tagebuch von Klinsmann, da hat jeder gesagt, und der Stil, der war alles andere als gut. Aber im Endeffekt, was da drin stand,
hat er recht gehabt.
Das hat gestimmt.
Mit vielen Dingen,
und da stand drin, ich kam hier an, da musste ich erstmal tatsächlich das machen. Da sind sehr, sehr viele Strukturen, die waren sehr, sehr altertümlich, hat er gesagt.
Hör mal, hör mal ganz zu. Wenn du bei deinem Laden bist und arbeitest da, Klinsmann ist ein guter Mann, der war ein guter Spieler, der hat auch uns damals ein bisschen mit der Nationalmannschaft wach geküsst. Das ist alles in Ordnung mit Jogi und so. Aber eins ist klar, wenn ich irgendwo arbeite, erwarte ich von den Spielern, dass die Schnauze halten, keine Internas geben. Und ich erwarte von einem so hochbezahlten, wichtigen Mann an erster Stelle, dass er erstmal die Dinge intern klärt und nicht im Tarebuch und dann ist der Tarebuch, landet da plötzlich. Ich kritisiere dich doch nicht. Ich will das nur sagen, dass ich das nicht noch loben kann. Oh, da hat er doch schön alles im Tarebuch geschrieben. Wenn er das ja in der Tasche behalten
hätte, das habe ich doch gar nicht gemacht.
Aber nicht noch da raushauen.
Ich habe den Stil kritisiert.
Aber die Frage ist, wie es rausgekommen ist überhaupt.
Das ist der entscheidende
Punkt. Oder wer es rausgegeben hat.
Wie kommt sowas an die Öffentlichkeit? Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Die Kollegen haben halt gut recherchiert.
Der Jürgen
ist runterzuschreiben und zu diskutieren, ist doch total legitim. Und das, was er gemacht hat, war überhaupt nicht falsch. In keinster Art und Weise.
Ich will ihn noch nicht kritisieren. Ich würde nur sagen, Art und Weise.
Nee, die Sache ist, wie kommt sowas an die Öffentlichkeit? Ja. Das ist der entscheidende Punkt.
Der Jürgen wird's ja nicht gewesen
sein. Der dafür verantwortlich war, der darf nie mehr in diesem Verein auftreten.
Jörg, ihr seid dran.
Ja. Ihr seid dran. So, wir reden gleich nochmal über die Hertha. Oder später auf jeden Fall. Falls Sie Nico Pomarenke inzwischen vermissen, dem ist so kalt geworden. Nee, wir haben mal losgeschickt, weitere Informationen zusammen, vor allen Dingen auch Carsten Schmidt zu finden, damit der Kalli gleich anruft. Gleich sprechen wir über das Freitagsspiel und über die Krise von Borussia Dortmund. Anders kann man es, glaube ich, im Moment nicht bezeichnen. Also vorne ganz gut, aber hinten sind sie weiterhin sehr, sehr schwach, vor allen Dingen bei Standardsituationen. Kurze Pause, bis gleich.
Nein, nein.
Wieder zurück beim Check 24, Doppelpass. So, als bei Borussia Dortmund Trainer Favre für Edin Terzic Platz machen musste, wirkten manche Spieler geradezu erleichtert. Schwärmten von der plötzlich so guten Stimmung, mehr Zug im Training und so weiter und so fort. Nach ein paar Wochen später ist die Aufbruchstimmung komplett verflogen.
Es sind die erfahrenen Spieler, die Köpfe der Mannschaft, die mit ihren Fehlern und ihren schwankenden Leistungen den BVB prägen zurzeit. Und nicht etwa die Youngster, die 20-Jährigen, bei denen fehlende Konstanz natürlich wäre. Was sagt das über den BVB, wenn so eine Frage relevant ist? Wo stünden die Dortmunder ohne Sancho und Haaland? Ist jedenfalls so schon schlimm genug. Tabellenrang 7 nach der englischen Woche mit einem Punkt aus drei Spielen. Und die Niederlage in Mönchengladbach ist schnell erklärt.
Wir wiederholen uns in den letzten Wochen sehr, sehr häufig, was unsere Gegentore anbetrifft.
Und lassen halt drei Standard-Gegentore zu. Dann verlierst du.
Wir müssen das besser als Mannschaft verteidigen, das ist zu einfach.
Klar, Standards verteidigen, ganz großer Punkt bei uns.
Wenn wir das nicht abstellen, die individuellen Fehler, die zu Gegentoren führen, dann wird es schwierig, ein Spiel zu gewinnen.
Die Dortmunder schwächen bei gegnerischen Standards, unübersehbar und schwer erklärlich. Annähernd die Hälfte ihrer Gegentore kassieren die Schwarz-Gelben nach ruhenden Bällen. In Mönchengladbach nach zwei Freistößen und einem Eckball. Unter Trainer Favre war das bereits Thema, aber auch Nachfolger Terzic findet anscheinend keine Lösung für die immer gleichen Probleme.
Am Ende ist es jetzt das dritte Spiel, das wir durch Standardsituationen aus der Hand geben, nach Köln und Union Berlin. Und das ist natürlich sehr, sehr enttäuschend.
Viele dachten, es liegt am Trainer. Ein Wechsel schien der richtige Weg zu sein und Edin Terzic der geeignete Kandidat. In seinen ersten 7 Bundesliga-Partien hat er nun 3-mal gewonnen, 3-mal verloren und 1-mal Remis gespielt. Und das ist identisch mit der Bilanz seines Vorgängers in dessen letzten 7 Spielen. Insofern, Lucien Favre ist rehabilitiert.
Oder Stefan, man könnte sagen, es liegt nicht am Trainer. Oder doch?
Nein, das liegt nicht am Trainer. Also du hast ja gerade die Interviews gehört von Marco Reus oder Mats Hummels, die ja dann sagen, bei Standardsituationen, durch Standardsituationen verlieren wir die Spiele. Wer ist dafür verantwortlich? Sehr wohl. Natürlich teilt der Trainer ein, aber die Spieler stehen dann in der Sekunde auf dem Platz und müssen ja. Das natürlich auch gewisse Dinge auch selber organisieren. Und da ist natürlich Mats Hummels als Abwehrchef sehr wohl hauptverantwortlich. Okay, bei dem Freistoß, den Bürki in die Mitte abklatscht, anstatt nach außen weg oder eventuell auch festhält, das ist natürlich Pech oder Unvermögen, kannst du sehen, wie du willst. Aber sie machen sich das Leben auch selber schwer. Und unterm Strich kann man sagen, ist der Trainer nicht schuld und Favre war auch nicht schuld. Also ich habe ja auch gesagt, dass sie mit Favre wahrscheinlich besser dastehen würden, als jetzt durch den Trainerwechsel mit Terzic. Und das ist meine persönliche Meinung. Favre hatte einen Plan. Was mich ein bisschen irritiert hat, war wirklich in so einer Phase, wo die Spieler dann hingekommen sind und gesagt haben, oh, wir haben jetzt wieder einen richtigen Plan an der Hand, wir sind wieder voller Motivation und so weiter.
Stimmung ist wieder gut,
habe ich auch gehört. Ja, aber wenn du das denn lieferst und die Zuschauer oder die Fans sehen dann das, ja, dann wirst du ja verarscht.
Markus?
Wir haben gerade eben im Beitrag die Leistungsträger, die Eckpfeiler reden gehört. Ich glaube, was sich auch unter den Fans immer breiter macht, dass gerade die, die den Finger in die Wunde gelegt haben, auch bei Favre, die nach dem Stuttgart-Spiel mit klaren Statements kamen und den Trainer damit, finde ich, auch ein Stück weit rasiert haben, die bringen gerade die Leistung nicht auf den Platz. Hummels kriegt seine Defensive bei Standards nicht organisiert. Marco Reus funktioniert vorne nicht gut. Es gibt aber dann auch andere, die ich gedanklich dann auch mal mit in die Pflicht nehme. Zum Beispiel Julian Brandt. Ne? Der erinnert mich in seiner Gesamtentwicklung immer mehr an André Schürrle. Das erwiesenermaßen ganz große Talent ist da. Der macht die ganz großen Transfers auch. Aber jetzt geht es auch mal darum, irgendwann und irgendwo Impulse zu setzen. Und das fehlt mir bei ihm zum Beispiel total. Der hat ein Tor in 17 Bundesligaspielen gemacht. Und wenn ich, wie gesagt, punktuell immer mein Megatalent zeige, naja, 17 Bundesliga-Einsätze, selbst wenn ich von der Bank komme, Einsätze, sind aber auch Spieler, wo ich irgendwann mal erwarte, Junge, du musst auch irgendwann mal ein Zeichen setzen.
Ich glaube, die Diskussion, die wir gerade führen, zeigt ganz gut, dass man auch ein bisschen ratlos ist und das vielleicht auch mal zugeben kann, zu denken, Dortmund scheint wirklich seit Jahren auf der Suche nach einer gewissen Identität zu sein und finden das nicht. Wenn die jetzt denken, dass Standardsituationen ihr größtes Problem sind, aktuell vielleicht ja, aber gesamt gesehen müssen die irgendwie wieder sich finden und einen Plan entwickeln. Ich habe das Gefühl, die reden sich dann ein, ja, das ist jetzt unser Trainer, dann läuft das auch einigermaßen gut, weil die richtige Qualität haben. Aber so wirklich ein Spirit, wo die alle mitnehmen, wo die Mannschaft Bock hat und sich nicht gegenseitig die Schuld zuschiebt und wo wir dann hier im Doppelpass sitzen und über Julian Brandt reden. Ich glaube, Dortmund muss irgendwie tiefer ansetzen und ich gebe offen zu, ich habe keine Ahnung,
was meinst du, mich
selber nervt. Ich saß letztes Mal hier bei euch in der Sendung, da habe ich mich drüber aufgeregt, dass die in Augsburg verlieren. Jetzt bin ich wieder hier, da spielen die 1-1 gegen Mainz. Ja, Leute, ich will, dass Dortmund Meister wird und nicht Leipzig. Und was macht ihr denn mit diesen Spielern, wenn ich das sehe? Sancho, Haaland, Bellingham, das ist Wahnsinn.
Aber du sprichst nur von den Offensiven. Ne? Ja. Du sprichst auch selber nur
von den
großen Offensiven. Und ich muss einfach sagen,
warum können sie nicht verteidigen? Ne,
das, was gerade gesagt wurde, die Standards, da musst du ja nicht zu gucken, der LW, die darf da zweimal freistehend das Ding vor der Kiste reinköpfen. Das eine war jetzt unglücklich, aber da könnte auch ein Abwehrspieler versuchen, trotz der unglücklichen Abwehr.
Gucken wir uns gleich noch an. Ne, ja.
Alles, das mit Standards stimmt. Und ich habe da mal letzte Woche natürlich, wenn ich dann Leverkusen, habe ich mir das Spiel angesehen. Dann fiel mir eigentlich, dann war in der ersten Halbzeit, hatte ich einen dicken Hals, Leverkusen führte hochverdient 1-0, hätte eigentlich 3-4-0 führen. War das mal müssen? War das mal aufgefallen? Die gesamte Mannschaft, der fehlt diese Einstellung. Nicht nur dem jetzt zu sagen, oh, der Hummels, das ist der Chef, der nicht war der jetzt nicht gut. Der ganze Mannschaft, die ganze Rückwärtsbewegung, die ganze Einstellung, auch richtig ernsthaft defensiv zu arbeiten, von vorne bis hinten. Das ist doch klar, dass der früher Favre gesagt hat, hier wird alles ausgewertet, heute Video, und das ist die Standards, das sind die wird die zugeteilt, das macht der Davids jetzt auch, da machen die Haya Popeye, der kann da zweimal voll einköpfen, ich denke, was ist denn da los? Und das muss man sagen, natürlich muss man die großen Spieler ansprechen, aber die ganze Philosophie, wir kaufen Top-Spieler, alles klar. Haaland, Sancho war damals mein Lieblingsspieler, aber ist jetzt auch nicht mehr in dieser Form. Muss man dann auch Brandt dann Schwierigkeiten dann rein, weil doch viele, viele Top-Leute, dann Reina und so, dann ist das schwierig. Aber die Mannschaft musste eigentlich hier in Leverkusen 3-0 zurückliegen. Da fangen die in der zweiten Halbzeit an, da macht der Brandt das 1-1.
Das machen sie oft
dann in der zweiten. Rettet der Dubsado, wenn da 2-1 fällt. Ja, ja. Und die Leverkusener müssen aufmachen, kriegen die noch zwei, drei Stück. Jetzt steht es weiter 1-1, wird der harmloser Konter, der Würze kann noch mal gucken, guter Spieler. So, da spielen die 3-2. Da muss er sagen, hör mal, seid ihr nicht ganz dich im Oberstübchen. Und das, meine ich, ist die gesamte Philosophie der Mannschaft. Ich bin ganz sicher, dass Favre bei Standards, und das kann man alles klagen, dass das auch alles passiert ist, auch bei dem neuen Trainer. Aber du musst bei denen muss der Wecker klingeln, musst du sagen, seid ihr nicht ballerballer. Wenn du doch jetzt die Bilder siehst, wie der Neuhaus da zweimal reinflaugt und die machen guten Morgen, Klatsch ist da drin, dann musst du sagen, hör mal, was macht denn, wir haben doch hier gesondert Training Kopfball. Also
irgendjemand muss es doch mal untersuchen, was denn dieser Mannschaft in regelmäßigen Abständen nicht stimmt.
Ja, relativ einfach. Weil das Gleichgewicht stimmt nicht. Wenn du vorne mit Haaland, Sancho, Brandt, Reus, 4 Top-Offensive, keine Frage, die aber anscheinend nicht bereit sind, den Rückwärtsgang einzulegen bei Ballverlust, mit wie vielen Leuten verteidigst du? Mit 6. Wie soll das funktionieren gegen Leverkusen, gegen Bayern, gegen die Top-Teams oder sogar auch gegen die von unten? Das funktioniert
nicht. Das scheint eine Einstellungssache dann zu sein.
Oder eine taktisch falsche Aufstellung. Und vielleicht muss ich in Zukunft opfern, 1-2 Offensive, ich lasse nur noch den Haaland vorne und gebe ein dahinter die Freiheiten. Bring aber Stabilität rein und mach mal das Zentrum, sprich das Mittelfeld defensiv dicht.
Zumal sie
auch Rückwärtsbewegung
Sie haben auch Schnelligkeitsprobleme dann hinten.
Ja, aber wenn 4-5 stehen bleiben bei Ballverlust, dann kannst du das nicht verteidigen.
Aber die Ideallösung wäre doch, wenn die 4 nicht stehen bleiben würden. Das, was du jetzt gesagt hast, ist ja die Lösung für das aktuelle Problem. Ja. Die Ideallösung wäre, wenn diese ganzen geilen Spieler trotzdem auf dem Platz wären. Und das trotzdem funktioniert. Ja. Da musste Dortmund ja eigentlich langfristig hinkommen.
Ja, aber bei 18 Spielen und 7 Niederlagen in der Saison schon, bin ich der Meinung, von den 4 opfer ich mal sofort von Anfang an 2, stell nur 2 auf und bring Stabilität und Kompaktheit rein. Das ist doch der Punkt. In der jetzigen Situation.
Ja, sie müssen ja retten, was zu retten ist. Aber Stefan meint, da musst du vielleicht mal einen Schritt zurück machen, glaube ich.
Wir jubeln und feiern die, wie die da ihre Tricks und so. Sondern du musst ja erstmal eine gewisse Sicherheit haben und von da aus wieder anfangen, Fußball zu spielen.
Du hast gerade was sehr Richtiges gesagt.
Echt? Wow.
Ja, das ist gerade. Sag das nochmal. Du hast gerade etwas sehr Richtiges gesagt. Das greife ich jetzt auf. Die Dortmunder sind in einer sehr kritischen Phase. Die drohen, die Champions League zu verspielen, Europa zu verspielen, was für die ja essentiell wichtig ist. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sie sich an ihrer überragenden Offensivqualität einfach auch selber berauschen.
Ja.
Man nehme nur dieses 2:1 in Gladbach. Das war ja herausragend herausgespielt. Mhm. Das war eine tolle Kombination. Das waren technische Einzelleistungen. Da fehlt mir auch manchmal so ein bisschen so die Zielstrebigkeit. Andere Spieler hätten da im Strafraum abgeschlossen, also selber den Torabschluss gesucht, während dann Sancho quer gespielt hat. Und Haaland macht das natürlich super. Aber diese fehlende Stringenz vorne sorgt natürlich auch immer mal wieder für Ballverluste, Umschaltbewegung. Und dann das fehlende Tempo, was du natürlich hinten gesehen hast.
Und das ist ja die hohe Kunst im Fußball. Du warst beim Spiel Leverkusen gegen Dortmund. Ich sage dir, wenn du das 1-1 machst, du spürst, du bist wahrscheinlich dem 2-1 näher als Leverkusen. Ja. Ja. Dann muss ich taktisch so wechseln und sagen, wir nehmen mal heute nur den Punkt mit. Aber der bringt uns weiter. Aber das tun sie ja nicht.
Ich darf auf jeden Fall nicht wieder in den Rückstand geraten.
Genau, und das tun sie. Und nachher, völlig verdient, haben sie verloren in Leverkusen. Und das ein Spitzenteam. Erlaubt sich das nicht.
Gehen in dieses Spiel in Gladbach, gehen die rein und stehen ja von Anfang an hinten drin. Werden ja fast überrollt.
Wenn man
ja
Glück gehabt, dass das erste Tor nicht zählt nach irgendwie.
Ja, genau. So. Die werden im Prinzip überrollt und dann sind sie in der Lage, das Spiel zu drehen, führen 2-1 und leisten sich dann wieder dieselben Fehler wie Wochen vorher und verlieren das Spiel völlig verdient.
Ja,
völlig
verdient, auch in der nicht von Spielintelligenz. Genau.
Aber da haben sie ja das gemacht, Stefan, was du angesprochen hast, da haben sie es geschafft, die Kurve zu kriegen, das Spiel zu drehen. Und normalerweise bist du da ja psychologisch im Vorteil. Und normalerweise fragt man sich dann, warum spielst du es da nicht ins Ziel? Warum hast du die Fähigkeit nicht? Ja. Und das ist das Problem eigentlich schon die ganze Saison. Denk mal an Berlin, wie die da in der zweiten Hälfte aufgedreht haben. Du siehst ja diese Schwankungen bei Dortmund. Du siehst ja, dass die Qualität vom Prinzip da ist. Und wenn es ums große Ganze geht, und das sprecht ihr ja alle an, in dieser Form, dann lande ich eben irgendwann beim Trainer. Und da war mir Favre für einen emotionalen Verein wie Borussia Dortmund. Er war, glaube ich, ein guter Trainer. Er hat die Mannschaft gut geführt. Ja. Aber wenn es an die Emotionen geht, dann ist er mir zu dünnhäutig gewesen.
Aber Markus, fehlte
die Souveränität in der Leitung. Und ein Terzic hat diesen Funken jetzt auch nicht
rübergebracht. Ottmar Hitzfeld war Trainer bei Borussia Dortmund. War der an der Seitenlinie emotionaler?
Mit Sicherheit. Aber es geht nicht mehr so wie hinten. Kohler, Cäsar, und dann spielte der Sammer hinter der Abwehr, vor der Abwehr.
Wer an denen vorbei wollte,
der war selber schuld. Die haben die direkt gekillt.
Da kann sich nicht mehr jeder dran erinnern, aber das war eine andere.
Es waren andere Typen, was du sagst.
Ja, aber
der Ottmann, ruhiger, verbindlicher Mann. Aber hinten hat sie, ich sag mal, zwei Mörder in der Abwehr. So, ne? Ich meine, das muss man mit Cäsar und Kohler und Sammer klug. Aber die haben ja heute auch, was du sagst.
Und
wenn du heute siehst, die
Innenverteidigung heute ist auch nicht schlecht besetzt.
Bitte? Die Innenverteidigung heute ist auch nicht schlecht besetzt.
Ich will aber eine Antwort geben.
Aber Markus, bei Ottmar Hitzfeld durftest du als Abwehrspieler aber nicht über die Mittellinie.
Das mag ja sein, aber Hitzfeld,
also von daher warst du immer hinten.
Aber Hitzfeld hat seinen Laden im Griff gehabt. Und wenn ich über Emotionalität spreche, ich habe gerade gesagt, Favre war mir zu dünnhäutig. Was brauche ich für einen Trainer? Hansi Flick ist auch nicht so emotional. Du brauchst eine Souveränität. Und die kann entweder über eine ruhige Ausstrahlung, also eine überlegene, wie Hitzfeld, wie Hansi Flick, die Typen würde ich vergleichen, oder über eine Emotion kommen wie Nagelsmann, Klopp. Und das fehlt mir bei beiden. Das hat mir bei Favre gefehlt.
Aber was ist mit Marco Rose?
Und Terzic bringt mir auch keinen Funken rüber.
Ja, aber Markus, so einen Trainer kannst du auch nicht bauen.
Aber ich Marco Rose hat für mich diese ruhige Souveränität.
Da gibt es ja das Gerücht, sagen wir es mal so.
Er strahlt für mich eine totale Ruhe aus. Er ist selbstreflektierend, hat sich schon selber ganz ruhig und sachlich mit in die Kritik genommen, hat sich nach Tänzen an der Seitenlinie hat er gesagt, so, ich nehme mich jetzt mal ganz raus. Der hat für mich einen souveränen, intelligenten Auftritt. Und das hat eine Führungsqualität, die Perspektive hat für mich.
Aber ich stelle mal vor, die machen ihre Sitzung, die zu diesen Themen, wie wir jetzt hier auch sitzen, dann ist Dortmund super besetzt. Also Akidi hat es gehoben, der hat einen guten Job. Jetzt kommen wir an die Sport, jetzt kommen wir an die Sportabteilung. Dann ist Michael Zorc, war lange Kapitän, machte eine riesen positive Einkaufspolitik. Danach hast du Kehl, der auch lange Kapitän, und dann kommt der Feuerkopf dazu. Matthias Sammer, der Fußballer des Jahres, der mit dir zusammen Europameister geworden ist, der schwer verletzt hinten neu gespielt hat, Champions League gewonnen hat, der mit dem DFB, der wurde der jüngste deutsche Meistertrainer, der hat uns damals noch die Schale letzte Minute mit Dortmund abgeholt, der hat dann beim DFB vieles strukturiert, die ganze, der war bei Bayern München Triple-Gewinner, der sitzt da auch, der hatte so einen Feuerkopf. So, die sind ja alle da, weil wo wir jetzt sprechen, sind die auch da. Und ich bin nur ganz sicher, dass sie das ja auch erkennen, dass sehr, sehr viel Qualität da ist, dass aber die, weil wie du eben sagst, die Chemie nicht stimmt zwischen Defensive und Offensive, die Disziplin, der Biss, die Begeisterung, die wollen doch alle jetzt die Zirkusnummer sehen. Also ja, wie du auch sagst, da begeistern wir uns ja an diesen schnellen
Punkt, es gibt ja noch einen weiteren Punkt. In so einer sportlichen, schwierigen Situation müssen die Führungsspieler sich zeigen und müssen da sein. Das verlangt man als Trainer. Und dann frage ich mich, wo ist ein Hummels? Wo ist ein Reus, die ja auch den Anspruch haben, Kapitän, Vize und so weiter? Mhm. Klar, sie reden nach dem Spiel in der hört sich auch manchmal alles logisch an und toll. Aber im Endeffekt sind die jetzt hauptverantwortlich dafür und kein Terzic, sondern die Spieler sind hauptverantwortlich, den Laden ganz schnell wieder in den Griff zu
bringen. Wofür brauchst du einen Trainer?
Genau. Bei den ganzen Diskussionen, die wir haben, lande ich wirklich dabei, dass man denkt, vielleicht ist dieser Kader auch charakterlich nicht gut zusammengestellt. Ja. Weil irgendwie, wie du sagst, die wollen nicht mit nach hinten laufen, die geben nach dem Spiel die Führungsspieler. Die sind ja teilweise schon genervt. Wenn ich mal Hummels sehe, habe ich das Gefühl, der spricht das, was er nicht ausspricht, ist eigentlich das Interessante. Der ist ganz genervt und ja und dann bla. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie Bock da drauf haben. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Und Roman Bürki zum Beispiel ist angeblich Führungsspieler. Die haben ihm das Vertrauen ausgesprochen. Ist für mich tatsächlich, für eine Spitzenmannschaft, kein guter Torhüter,
das stimmt.
Was Sie gerade höre ich, dass Hertha es vermeldet hat, offiziell, also Michael Preetz nicht mehr da. Und auch Bruno Labbadia. Du guckst noch mal, ob Carsten Schmidt dran ist, dann gehen wir gleich ins Spiel rein in Dortmund.
20 Minuten vor der Zeit hatte der Thema. Hat gesagt, in der kommenden Stunde.
Unzuverlässig.
Zeig nochmal, was war das? Wir machen einen Spot, wir sind sofort wieder da. Ich gucke mal auf
die Zeit. Es sind 11.40 Uhr, hat man um 11 Uhr gesagt, in der nächsten Stunde werden wir das bekannt geben. Dann waren wir ja der Meinung schon, dass die nur noch an der Formulierung arbeiten. Wenn der Carsten sowas sagt, dann ist das schon entschieden. Das muss mir auch so sein.
So, weiter geht's. Es ist also amtlich Bruno Labbadia nicht mehr Trainer bei der Hertha und auch Michael Preetz nicht mehr Manager. Wir suchen Stimmen, Informationen, wer jetzt kommt, wie es weitergeht. In der Zwischenzeit kümmern wir uns noch mal um Borussia Dortmund, Laura, und nicht so tolle Zahlen, ne, kann man sagen.
Ne? Nee, sieht nicht so berauschend aus, wenn wir uns da ein paar Zahlen anschauen. Stefan Effenberg hatte eben auch schon ein paar Zahlen genannt. Also 18 Spiele, 7 Niederlagen, das sind so viele wie in der vergangenen Saison komplett, also über alle 34 Spieltage. Daran sieht man eben, in welcher Lage sich Borussia Dortmund gerade befindet. Und die Defensive, die auch gerade schon angesprochen wurde, ist auch ordentlich am Schwächen. Wenn man sich die ersten 6 Spiele in dieser Bundesliga-Saison anschaut, da gab es nur 2 Gegentore. Allerdings in den letzten 12 Bundesliga-Partien 24 an der Zahl. Also insgesamt ist Borussia Dortmund schon mit 26 Gegentoren mittendrin. Und 11 der 26 Gegentore dann auch noch nach Standardsituation. Auch das wurde in der Runde eben schon angesprochen. Da sind sie besonders anfällig. Also die Zahlen, die sprechen nicht unbedingt für die Dortmunder und auch nicht unbedingt für eine Entwicklung eben vom Wechsel Favre zu Edin Terzic zuletzt.
Du hast es angesprochen, die Standard-Gegentore. Die Spieler haben es ja auch schon gesagt. Stefan, wir gehen mal rein. In das Spiel vom Freitag 1:0. Guck mal da aus dem, wie nennt man das, Halbfeld so schön, ne?
Ja, Mats schiebt sie halt noch alle raus, gibt noch ein Kommando, in der Sekunde kommt der Ball. Vielleicht war genau das die Sekunde, die ihm vielleicht gefehlt hat, einen halben oder einen Meter mit nach hinten zu machen. Ja, hier sehen wir das, er schiebt sie raus, jetzt fliegt der Ball, kein Abseits. Es war schwer zu erkennen, aber es ist kein Abseits. Und im Endeffekt läuft nur ein einziger nach hinten durch.
Und 2 Gladbacher sind da frei.
Genau, also und alle anderen mehr oder weniger bleibenden stehen. Das ist halt, wenn du im Raum verteidigst, ja? wenn du sagst, Mann gegen Mann, oder zumindest die 2, 3 starken Kopfballspieler, die müssen wir wegverteidigen, und zwar Mann gegen Mann, dann passieren solche Dinge nicht. Oder du weißt, wer derjenige ist, der nicht aufgepasst hat.
Das war erst noch richtig. Ne? Man will ja immer aus dem 16er raus haben, damit der Stürmer nicht zu nah vors Tor kommt.
Ja, aber genau, aber genau in der Sekunde fliegt ja der Ball. Und dann kannst du, dann fehlt dir halt dieser halbe Meter.
Ja, wir haben ja noch mal, guck, wir haben es noch mal ein bisschen...
Erinnert mich so ein bisschen an so eine Szene, wo Sondertraining ist. Neuhaus flankt oder Stindl flankt und dann sagt man Sondertraining, LWD, wie kannst du die am besten reinköpfen? Das gehst ja auch schon mal im Training. Da werden so Abwehrspiele, weißt du, so hingestellt und da wird geübt, dass genau die Bälle reinkommen. So sieht er das.
LWD hat den
weitesten Weg zum Tor. Wie Sondertraining LWD, da ist ja keine Sau dabei.
Er hat den weitesten Weg zum Tor, läuft
der von hinten an noch
und einfach durch die Abwehrreihe durch.
2-2. Basti, schauen wir mal auf dieses Tor. Wir haben es schon mal eben auch ein bisschen angesprochen. Sieht natürlich Roman Bürki nicht gut aus. Aber da erzähle ich euch mal eine Geschichte zu. Giovanni Trapattoni hat immer gesagt, Thomas, du musst immer eher sein bei deiner Torwart als der Stürmer.
Ach nee. Ja, weiß ich nicht, ob da das nötig ist. Also wir haben Roman Bürki schon angesprochen. Ich finde, er ist ein guter Torwart. Aber wenn man Ansprüche wie Borussia Dortmund hat, das war aber auch schon vor ein, zwei Jahren
absehbar, dass er immer wieder Phasen hatte. Gebe ich dir recht. Aber ansonsten, dass die da alle frei zum Kopfball kommen,
ja, aber wir reden ja jetzt über diese Szene. Und ich finde, nicht nur anhand dieser Szene, ich finde, beim ersten Gegentor muss man auch sagen, das ist auch eine brutal geile Flanke. Also das muss man halt tatsächlich auch in die Betrachtung mit einbeziehen. Aber so ein Ding halt. Und wenn du dann die Sachen, die du vorhin angesprochen hast, dass die Mannschaft eben nicht immer mit nach hinten mitarbeitet. Wenn du dann solche Dinger kassierst, zeigst, dass du es drehen kannst und legst dir immer wieder solche Eier ins Nest. Da, meiner Meinung nach kann da irgendwas nicht stimmen, weil das ist auch eine Konzentrationssache. Das ist auch irgendwie, ob man sich gegenseitig hilft oder ob man denkt, mach du das mal und dann ist irgendwie alles frei. Ich bleib dabei, diese einzelnen Sachen kann man so analysieren. Ich bleib dabei, dass da irgendein übergeordnetes Problem in dieser Zusammenstellung von diesen Leuten da ist. Vielleicht haben manche eine kurzfristige Agenda, die kommen, entwickeln den Marktwert, sind nach einem Jahr wieder weg. Manche sind wieder zurückgekommen. Ich habe das Gefühl, die ziehen nicht alle an einem Strang, weil da kein gemeinsamer Plan ist, zu sagen, hier entwickeln wir eine Mannschaft, wie Klopp das gemacht hat, mit Leuten wie Großkreuz. Fucking Kevin Großkreuz hat in einem fucking WM teilgenommen, nee, weil Jürgen Klopp die so zusammengestellt hat.
Was die fucking dürfen wir hier nicht sagen, also von daher.
Oh, das tut mir leid. Ja, das,
ist nicht, aber wir wissen, was du meinst. Also,
ja, also was ich sagen will, es geht doch nicht immer nur um die Spieler, sondern es geht darum, dass irgendjemand da ist und eine Philosophie da ist. Und dann kannst du auch mit Chris Löwe, Kevin Großkreuz und Leuten, die... nicht besser sind, gut spielen.
Wer ruft diese Mentalität ab bei den Spielern? Das ist ja immer wieder das übergeordnete Problem. Auch wenn du sagst, ein Hummels ruft nicht ab, was er abrufen muss als Weltmeister, als Leader. Reus, nicht Brust raus, als Kapitän, prägend für die Mannschaft bis auf Haaland. Wir haben das Pokalspiel vor Weihnachten gehabt in Braunschweig. Da haben die mit dem Regionalligastürmer gespielt. Wenn der Haaland weg war, dann haben wir gesehen, wie blank die da vorne sind. Und Jörg, ich glaube, du hast das Kernproblem angesprochen. Wo läuft das denn hin? Das ist ja gerade eine Geschichte, die sehr schwer zu korrigieren ist, wenn es eine übergeordnete Instanz ist. Gehst du jetzt wieder an den Trainer ran? Weil du läufst ja Risiko, wenn sich das so weiterentwickelt, dass du vielleicht sogar mehr als nur die Champions League verspielst. Was machst du? Kalli, du hast das ganze Umfeld angesprochen. Da reden alle mit, selbst Watzke, der die Geschäftsführerkompetenz, aber nicht die Fußballkompetenz, die er eigentlich hat. Und dann die ganzen Fußballer und Europameister außenrum. Und mittendrin der arme kleine Terzic mit 38 Jahren. Und der soll jetzt im Hummels sagen, wo es lang geht? Schwierig.
Also wenn man sich die Tabelle anschaut, es kann schon gut sein, dass Dortmund Siebter oder Achter wird. Das ist nicht so ausgeschlossen.
Wir haben ja ersten Spieltag der Rückrunde, das
sind ein paar Hammer. Du musst halt die Spieler durchleuchten jetzt einfach und auch fragen, hey, seid ihr bereit? Weil es kann ja nicht sein, dass gute Top-Talente Bellingham, Sancho, Haaland kommen und das einfach nur in der Karriereplanung so sehen, ich bleibe ein, zwei Jahre hier und mache dann den nächsten Schritt. Ja. Das Gefühl habe ich gerade, dass viele Spieler mit sich selber beschäftigt sind, anstatt das große Ganze sehen. Und dann musst du unterm Strich sehr wohl hingehen und sagen, die haben ein Mentalitätsproblem. Und dann kann auch kein Reus sagen vor laufender Kamera, oh, ich kann das nicht mehr hören. Doch, musst du dir anhören. Und zwar jede Woche, wenn ihr so weiterspielt.
Stefan, wer soll diesen Einfluss nehmen? Du sagst, du musst machen. Wer ist du?
Ja, natürlich ist das ein Trainer. Ob er es kann, ist eine andere Geschichte. Und natürlich sind das die zwei oder drei Persönlichkeiten oder die Führungsspieler, von denen erwarte ich das. Das muss zusammenpassen. Ottmar Hitzfeld hatte seine 1, 2, 3 Leute, die hat er zu sich genommen und hat gesagt, ey, reinigt mir bitte die Kabine und helft und macht und tut. Und dann haben wir das gemacht.
Im Besen.
Also ich meine, ja, oder ich auch meine, mit 19 Millimeter Stollen oder wie auch immer, spielt doch keine Rolle.
Nein, er hat,
aber du musst die Dinge regeln.
Also ich meine,
und das Beispiel, erwarte ich von den Spielern, Stefan, das erwarte ich nicht von Stefan, einem Sancho.
Stefan, meine, Ottmar Hitzfeld hat die Verantwortung an die Spielerin weitergegeben.
Mit weitergegeben, eben, klar.
So.
Logisch, aber
du kannst die Verantwortung, du kannst die Verantwortung
genau weitergeben, wenn du Spieler hast, an die du die Verantwortung weitergeben kannst. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass Marco Reus kein guter Kapitän ist, weil er viel zu sehr mit sich selber beschäftigt ist, viel zu sehr eigene Probleme hat, ob das seine Verletzungen sind, von denen er ja viele hat. Und der ist ja verletzungsanfällig, gar keine Frage. Und dann dieses, was du ja auch schon angesprochen hast, wenn er sich vor die Kamera stellt, dieses Beleidigtsein, statt Sachen wirklich klar anzusprechen und anzupacken. Also Dortmund braucht als erstes einen starken Kapitän. Da würde ich Mats Hummels sehen, aber offensichtlich ist er auch nicht in der Lage. Ich weiß nicht, ob er intern nicht so akzeptiert ist. Aber was soll der Trainer machen, wenn du keine Spieler hast, an die du Verantwortung delegieren kannst, bist du halt die ärmste Sau.
Ich habe das mit dem Beleidigtsein
auch immer.
Der Trainer ist die ärmste Sau.
Der Trainer ist die ärmste Sau, ist ein Klassiker.
Habe ich vorhin auch.
So, Markus, lass uns mal, du warst eben so im Flow, lass uns mal auf das dritte Standard-Gegentor schauen am Freitag. Also das 4:2 natürlich für Borussia Mönchengladbach. Du erklärst mir dann, warum Thüram so frei zum Kopfball kommt.
Ja. Die Frage würde ich gerne nach Dortmund weiterreichen.
Ja, ja, aber das ist doch, oder?
Ja, wirklich brutal frei. Und ich meine, das ist jetzt nicht so ein Geheimnis, dass er nicht nur spucken kann, sondern auch köpfen. Und richtig gut.
Na gut, dafür hat er auch Strafe bezahlt.
Ohne Frage.
Ist vorbei. Und, an der Stelle muss ich aber auch sagen, Emre Can, Stefan, gegen drei,
gegen drei
Gladbacher.
Und eigentlich muss es andersrum sein. Oder? Eigentlich müssen da drei Gelbe stehen und ein Weißer. Und nicht ein Gelber und drei Weiße. Kann ja nicht sein. Da verlässt sich halt jeder auf den anderen.
Vor allen Dingen, wenn du schon zwei vorher bekommen hast, zwei Standard-Gegentore. Also ist es für mich auch...
Ja, ich find's Wahnsinn. Ich wollte nochmal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Genervtsein. Das ist, die verlieren sich in dieser Abwehrhaltung, weil die natürlich Kritik bekommen, weil mehr Erwartungen hineingetragen sind und vergessen dabei, dass eventuell, wir hatten es vorhin bei Klinsmann, vielleicht ist das auch teilweise übertrieben, wie das kritisiert wird, aber die sollten sich vielleicht wirklich mal mit dem Kern beschäftigen, dass scheinbar was nicht stimmt, sonst würde das doch nicht immer wieder passieren. Erklär's mir doch dann und untersuch's doch und sei nicht genervt, weil du musst doch selber auch Bock darauf haben. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die sagen, das ist so in Ordnung, mit dem Material, was wir hier haben, da freuen wir uns. Nee, die müssen doch selber den Anspruch haben und drauf scheißen, ob da mal überbordende Kritik kommt, sondern denken, okay, mir ist alles egal, was ihr sagt, wir wollen das durchziehen und da kann uns auch keiner was tun. Wenn die überzeugt werden von ihrem Weg, und es gibt ja Mannschaften, die entwickeln über Jahre was und müssen sich auf diesem Weg Kritik anhören, weil die Leute zu ungeduldig sind oder weil die das große Ganze nicht sehen. Aber wenn die doch dann das Gefühl haben, dann könnten die ja ganz ruhige Interviews geben und sagen, Leute, chillt ihr mal, wir wissen, was wir machen. Und dann in einem Jahr gucken wir euch an und sagen, haben wir euch doch gesagt. Den Eindruck habe ich bei Borussia Dortmund nicht.
Hier fehlt ja auch das kleine 1x1 des Fußballs. Da müssen wir jetzt nicht über höhere Taktik, Disziplin, auch wenn wir jetzt das Tor vom Thuram, ich habe es ja eben ein bisschen ketzerisch gesagt, früher gab es Trainingsmethoden, wo man noch ins Abwehrspiel gesagt hat, ordnet euch dazu, aber wir wollen jetzt ein bisschen Genauigkeit, die Bälle trainieren, lasst die ein bisschen zum Kopf und das gibt mir für wie eine Trainingseinheit für die das gibt's ja gar nicht. Das ist das kleine 1x1, ich kann den Zweikampf verlieren, aber ich muss zum... Die gehen ja gar nicht in den Zweikampf, da kann ja frei hochspringen. Ja. Da kann ich das Ding ja noch rennen können mit meinem Gewicht. Verstehst du, wenn ich da stehe, da kommt ja gar keiner. Da musst du wissen, weil da kommt der Jäger schon angeflogen.
Ja, ich glaube, auf dich hätten sie mehr aufgepasst an der Stelle. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Also bin ich vollkommen bei dir, der darf nicht so frei zum Kopfball kommen. Also vorne und sagen wir es mal so, die Jungen beim BVB, die machen auf jeden Fall Spaß.
Ja, denn die Offensive der Dortmunder hat am Freitag eben auch gezeigt, was sie drauf hat. Wir wollen uns mal das schöne Tor zum 2:1 der Dortmunder anschauen. Da Ballverlust der Gladbacher im Mittelfeld und Bellingham dann der Mann, der sich den Ball schnappt. Dann geht es kurz ein bisschen über die Außen. Dann zu Sancho, dann kommt nochmal Bellingham und dann natürlich, wer macht die Tore bei Borussia Dortmund? Daran hat sich zumindest zuletzt nichts geändert. Erling Haaland. Und da muss man auch fast sagen, gleich sehen wir es nämlich, also der trifft ja egal wie der Ball kommt. Also hier wird schön die Schnittstelle der Ball gespielt von Bellingham. Und dann ist er gleich dran am Ball und haut das Ding eben rein. Also die Offensive der Dortmunder funktioniert, können schöne Tore erzielen. Hier eben Erling Haaland mal wieder im Fokus gewesen. Man muss ja auch sagen, RB Leipzig, wenn sie die Bilder sehen, die dürften sich ordentlich ärgern, dass sie den Mann nicht sich irgendwie gekrallt haben. Also hatten ja beste Voraussetzungen, weil er eben vorher bei Salzburg unterwegs war. Aber ja, die Dortmunder, die dürfen sich eben freuen, den Mann jetzt im Sturm zu haben.
Laura, ich glaube, da ärgern sich einige, dass sie ihn nicht genommen haben an der Stelle. 27 Tore jetzt in 28 Spielen?
Ich glaube, Leipzig hat genug Spieler aus Salzburg, ist schon noch.
Du meinst, aber das sind so die Zähne, das ist so Traumfußball. Du hast es ja eben gesagt, von den Toren haben wir viel gesehen von denen. Wenn die dann mal explodieren, die in der Offensive. Und ich glaube auch, die jungen Spieler, viele von denen berauschen sich an diesen Szenen und vergessen das kleine 1x1 der taktischen Disziplin, Zweikämpfe, Teamgeist. Das ist ja fantastisch, was die da teilweise manchmal vorne im höchsten Tempo bringen.
Da kommt gleich die Szene, die ich eben meinte.
Ich dachte auch, jetzt mit rechts schießen können bei dem zweiten Tor. Das ist jetzt hier nochmal der Ausgleich hier.
Was drin.
So ist schöner.
Nee, 2-1, Entschuldigung.
Aber genau das ist die Szene, die ich meinte. Hätte auch in der Mitte versuchen können, abzuschließen.
Oder? So, das war ein Gefühl gewesen. So,
ich glaube,
es ist fast schwieriger, sich nochmal so zu drehen.
Ich glaube, wenn er mit rechts schießt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Torwart ihn hält. Weil er da eher mit rechnet.
Ja, außerdem, alte Regel, ne, Stefan wird es wieder bestätigen, wenn er halt drin ist. Ne, ist alles in Ordnung. Ne?
Nö, das war spektakulär gespielt, überhaupt keine Frage. Entscheidend war da der Zweikampf im Mittelfeld, logischerweise. Und dann zaubern sie auf engstem Raum. Das zeichnet ja auch Dortmund aus. Ich sage nur mal im Vergleich, Bayern München spielt in der Offensive bei weitem nicht mehr so spektakulär wie noch vor Wochen oder Monaten. Aber sie gewinnen die Spiele schmutzig.
Das ist es.
Und das macht dich zum Meister. Punkt.
Ja, und weil sie vorne auch stringenter sind.
Nein, die machen halt nur einen, auch gegen Augsburg. So, aber dann machen sie den Laden auch hinten dicht. Und das ist Fußball oder Fußballintelligenz. Und die Dortmunder wollen halt immer weiter spektakulär und zaubern und hier und Hackespitze 1, 2, 3. Ja, so gewinnt. Ja. Mit einer Defensive gewinnst du die Meisterschaften. Das ist so.
Na gut, die Defensive bei Bayern war
deswegen jetzt in der letzten Woche
auch nicht gerade der Spiel. Nein, musst du nicht für zahlen, oder? Muss man das?
Nee, nein. Das ich habe auch nur noch 3 Euro.
Überlegen wir mal Ruhe.
Also, wobei die Bayern natürlich vorne dann auch noch mal ein anderes Pfund haben, nämlich mehr Flexibilität im Abschluss. Ich finde, man sieht bei Dortmund in dieser Saison, habe es eben gesagt, Reus 3 Saisontore, Brandt 1, Sancho weiß ich jetzt auch nicht, das ist auch, glaube ich, bei 3, 4. Es hängt schon sehr an Haaland, der auch in der Hinserie sehr viele Tore durch seine Laufwege überhaupt erst erfunden hat. Und bei dem Bayern hast du natürlich einen Lewandowski vorne drin, du hast aber mit Müller, Gnabry einfach nochmal eine andere Abschlussquote auch. Müller hat auch 7 Saisontore, die du als Fundament da vorne drin
hast. Und sie sind ja nicht die Besten in der Defensive, das muss ich auch an. Nee, sie haben unglaublich, unfassbar viele, ich glaube 3, 24 Gegentore. Ja.
Also sie haben auch ihre Probleme, das ist ganz klar.
Ja, ja, aber da können sie immer eben aufgrund der individuellen Klasse, die sie haben, eben das Ding nochmal drehen.
Ja, aber die gewinnen halt dieses Spiel in
Leverkusen. Ja, genau.
2-1 und Dortmund verliert das 2-1. So. Das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber die finden im Kopf
statt. Wir sprechen übrigens noch
über die. Ich finde die Dortmunder Spieler vorne teilweise sogar geiler als die von Bayern. Ja. Aber da ist irgendwie im Kopf irgendwas. Die Bayern wissen, dass sie das Spiel gewinnen. Dortmund schaut dann mal, ob es funktioniert.
Fällt mir schwer, zu bremsen, weil ja so gerade
jetzt gut in Augsburg, da der Elfmeter kurz vor Schluss, das weißt du auch nicht genau.
Du tust uns mal jetzt einen Gefallen, du rufst jetzt mal Carsten Schmidt in Ruhe an. Also nochmal Bruno
Labbadia, nicht mehr Trainer. Soll ich den anrufen? Ruf deine frühere Konkurrenzsender an.
Nein.
Da schalte ich natürlich auf Lautsprecher.
Kannst doch einfach sagen, wir wollen mit ihm sprechen. 13 Uhr gibt es eine virtuelle Pressekonferenz. Also Bruno Labbadia nicht mehr Trainer. Michael Preetz nicht mehr Manager. Sportdirektor Arne Friedrich soll wohl bis Sommer, so ist der Stand im Moment, die Position von Michael Preetz
bekleiden. Der geht sonst dran, aber jetzt wird der gar nicht mehr nicht vorstellen. Oder jetzt unbedingt
unsere Zuschauer können jetzt nochmal 5.000 Euro gewinnen und du rufst jetzt Carsten an und dann wird alles gut. Bis gleich. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Rainer Kallmund hat gerade mal versucht, Carsten Schmidt zu erreichen. Es ist also passiert in Berlin, Doppelentlassung. Bruno Labbadia nicht mehr Trainer, Michael Preetz nicht mehr Manager. Um 13 Uhr soll es eine virtuelle Pressekonferenz geben. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sammeln Stimmen und alle Informationen. So, und jetzt ausgerechnet werden Max Eberls Erholungsurlaub herrscht bei Borussia Mönchengladbach. Helle Aufregung, der Grund, ein Corona-Verstoß von Stürmer Embolo. Der Schweizer war nachts unerlaubt mit haushaltsfremden Personen in Essen unterwegs. Dabei wurde er von der Polizei aufgegriffen.
Breel Embolo und die undurchsichtige Geschichte in jener wilden Nacht von Essen. Hat er Basketball geschaut oder die Puppen tanzen lassen? Was auch immer, er hat seinem Club jedenfalls einen Bärendienst erwiesen.
Das ärgert mich. Gar keine Frage.
Und Max Eberls Erholungsurlaub wird durch Embolo einem echten Stresstest unterzogen. So schaut's aus. Was geschah in der geheimnisvollen Nacht von Essen? Zwei Fragen vorneweg. Warum fährt man zum Basketballschauen nach Essen? Das ist doch ein...
Corona-Verstoß.
Genau, abgesehen davon. Warum fährt man nach Essen zum Partymachen ausgerechnet? Tja, wenn man aus der beschaulichen Schweiz kommt, hält man Essen womöglich für Las Vegas. So schaut's aus. Der Doppelpass versucht, den Tathergang zu rekonstruieren. Denn wir glauben Embolo und der Polizei. Sonntagmorgen, 2.30 Uhr, Embolo schaut Basketball. In der Werbepause setzt er sich aufs Dach. Erstens, weil man sich hygienetechnisch nicht zu lange in geschlossenen Räumen aufhalten soll. Zweitens, weil Embolo sich außer für Basketball auch für Astronomie interessiert. Und wo hat man den besten Blick auf die Sterne am Himmel? Auf dem Dach. Doch der Zufall will es, dass ausgerechnet dann, als Embolo darüber nachdenkt, ob ihm jetzt der große oder der kleine Wagen besser gefällt, die Polizei im gleichen Gebäude eine illegale Party auflöst. Und da die Werbepause im gleichen Moment zu Ende ist, steigt Embolo wieder übers Dach zurück durchs Fenster zu seinem Basketballspiel. Mitnichten eine Flucht. Der Kumpel, mit dem Embolo zusammen Basketball schaut und der später verschwunden ist, als die Polizei eintrifft, ist zur selben Zeit beim Zigarettenholen und kann nicht zurück, weil die Polizei ja das Gebäude umstellt hat. So könnte es gewesen sein. Und ganz ehrlich, das ist doch jedem von uns schon mal passiert. So schaut's aus. Jetzt mal im Ernst, es wäre schön, wenn Profis wie Embolo in diesen Zeiten ein bisschen Disziplin zeigen würden.
Will hat uns glaubhaft vermittelt, dass er tatsächlich einen Fehler gemacht hat.
Ach was, wie ärgerlich. Profis dürfen nämlich kicken, sie dürfen ihren Beruf nachgehen und sie dürfen Geld verdienen. Während andere im Lockdown aus dem letzten Loch pfeifen, müssen die Fußballer nur ein bisschen die Füße stillhalten. Daher bitte keine Partys, keine Starfriseure und auch keine nächtlichen Basketballspiele bei verschwundenen Kumpels. Das ist wirklich nicht zu viel verlangt. So schaut's aus.
Jörg, wie ist deine Einschätzung zu dieser Geschichte?
Ich sag mal, Kalou wurde bei Hertha BSC Berlin für vergleichsweise weniger suspendiert. Also ich finde,
dass... Was heißt, was willst du
damit sagen? Ich finde, dass Kalou hatte ja damals dieses Video gezeigt, wo Abstände nicht eingehalten wurden, wo abgeklatscht wurde, hat er das veröffentlicht und ist dann bei Hertha ja suspendiert worden. Ich finde, Gladbach hätte da ein deutlicheres Zeichen setzen müssen, hätte ihn vielleicht nicht endgültig rauswerfen müssen, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Aber zumindest ein, zwei Spiele vielleicht mal aus dem Kader rausnehmen müssen.
Gut, ein Spiel war ja aus dem Kader, ne?
Ja, schon klar. Aber einfach länger und deutlicher sanktionieren müssen. Formulieren wir es mal so. Ich werde jetzt kein Strafmaß.
Kann ja noch kommen, ne?
Kein Strafmaß vorschlagen. Genau. Mhm. Die Sache selber geht natürlich überhaupt nicht, was wir alle, wir neigen immer so ein bisschen dazu, zu vergessen, weil ja die Liga unter Corona-Bedingungen, das hat sich ja ein wenig normalisiert. Wir haben uns daran gewöhnt. Aber wir vergessen immer, wir vergessen sehr, sehr leicht, dass die Liga ja immer noch unter dem Fokus steht, unter der Beobachtung steht. Das klang ja eben in dem Beitrag auch an. Andere Branchen sind komplett im Lockdown, können nicht arbeiten, bangen um ihre Existenzen. Die Bundesliga kann spielen und zwar unter sehr, sehr strikt festgelegten Hygieneregeln. Und an die muss sich halt jeder Spieler wirklich auch strikt halten, um eben dieses Konstrukt nicht zu gefährden. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass er natürlich einen Vorbildcharakter hat. Wie viele junge Spieler sagen oder junge Menschen sagen vielleicht, der kann feiern, warum kann ich das noch nicht machen? Ach komm, mache ich doch auch. Das ist eine ganz, ganz schlechte Vorbildfunktion, die er da erfüllt hat. Und von daher finde ich, dass diese Sache...
Gut, er sagt, also, er war nicht feiern, ne?
Ja, aber ich glaube mal den Ermittlungen der Polizei und auch den Recherchen meiner Kollegen, dass er sehr wohl feiern gewesen ist. Also es kamen mir wirklich sehr, sehr viele Details raus, dass er sich unter anderem bei der Flucht oder nach der Flucht auf dem Dach dann in einer Badewanne versteckt hat und so weiter und so fort. Also da wird schon sehr, sehr viel Wahrheit daran sein. Und ich finde, es geht einfach gar nicht. Und Gladbach hätte da als Verein schlicht und einfach strikter und strenger reagieren müssen.
Ich finde, du hast das ganz toll auf den Punkt gebracht. Auch gerade der Beitrag, so schaut's aus, viel geschmunzelt, manchmal gelacht und hinten raus dann doch sehr nachdenklich gestimmt.
Es ging eigentlich um den hinteren Teil dann auch natürlich.
Absolut. Und ich finde, besser als du kann man es nicht sagen. Und deswegen gehe ich auch davon aus. Ich glaube, Rose hat in erster Instanz seine interne Haltung gelebt. Es gilt die Unschuldsvermutung, solange das Gegenteil bewiesen ist. Ich stelle mich vor meinen Jungen. Und deswegen gehe ich sehr davon aus, dass der Verein jetzt auch noch Konsequenzen ziehen wird und ihn zumindest temporär bestrafen wird. Und ich finde, angesichts der von dir genannten Argumente in der jetzigen Situation, muss das wirklich sein.
Du hast den Trainer angesprochen, Marco Rose. Der hat Folgendes dazu gesagt.
Wir wissen, dass Brell die Situation, so wie sie gerade ist, wie wir diskutieren, grundsätzlich zu verantworten hat. Das ist nicht gut für uns, weil wir uns natürlich gerne auf Fußball konzentrieren wollen. Die Position zu unserem Spieler hat sich aber nicht verändert. Die öffentliche Meinung ist gebildet. Das stellen wir natürlich fest, aber es macht jetzt wenig Sinn, über die Öffentlichkeit mit der Polizei oder in irgendeiner anderen Form zu kommunizieren und Standpunkte zu erklären, sondern ich denke einfach, dass das Thema jetzt wirklich eins für Brells Anwälte ist. Ich glaube, dass es total Sinn macht, dass dass über die Schiene läuft.
Also es war übrigens unter der Woche, Kalli. Ist es richtig, wie sich Gladbach bisher verhalten hat?
Ich halte es für absolut richtig. Ich glaube, auch beide Aussagen waren okay. Mit einer Ausnahme, der Junge aus Berlin, der fuhr mit dem Taxi. Dann hat er erstmal gefilmt, schon der Taxi, jetzt gehe ich da rein. Und er hatte bewusst mit dem Kabin, mit Spieler, wo auch die Proben genommen worden war. Das war ein klarer Verstoß, wie das auch dann bei jetzt bei dem Jungen noch wird, das muss man also sagen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich will dir den Schutz nehmen, aber der Berliner, das war schon von A bis Z inszeniert, von der Taxi in die Umkleide bis hin zu der Abnahme. Das muss ich schon ein bisschen anders sehen, dass man sagt, das ist eine andere Nummer. Hier muss man, was auch jetzt hier gefallen ist, der DFB mit Seifert an der Spitze, alle Vereine haben ein Hygienekonzept entwickelt, was vorbildlich ist. Wo man auch sagen muss, da braucht man auch das Geld für, aber auch die Disziplin, die Solidarität, auch den Vorbildcharakter, den alle Spieler mitbringen müssen, weil sie weiter arbeiten können, weiter spielen, viel Geld verdienen. Jetzt sage ich mal so, wenn jetzt Demmel dieses Ding gemacht hat, dann muss der richtig eine saftige Strafe kriegen. Da führt auch überhaupt kein Weg daran vorbei. Ich sage aber auch, weil er dann auch die Solidarität verletzt hat, weil er den Gemeinschaftssinn, weil er den Vorbildcharakter, alle das muss man auch haarscharf bestrafen, dass das auch alle anderen, das ist ein Zeichen an alle anderen. Trotzdem hat er keinen umgebracht, Geldstrafe, richtig einen auf den Sack und dann geht's weiter. Jetzt bin ich persönlich froh, dass der Max noch eine Woche in Urlaub ist. Da gebe ich auch dem Rose recht, dass der sagt, wir warten das jetzt ab. Es gibt ja unterschiedliche Auffassungen, wenn der Max jetzt zurückkommt. Und es gibt dann noch die Aussage, dass der unter Mailon hat und noch ein paar Dinge da instruiert hat, wo er dann Polizei attackiert. Dann fällt die Strafe natürlich nochmal, ich sage es jetzt einfach so spontan, doppelt sogar. Ich nehme mich auch immer Julio und habe immer einen klaren Durchblick. Deswegen glaube ich, es ist ganz gut, dass man jetzt die paar Tage abwartet. Es gibt ja noch Aussage gegen Aussage. Wenn der Max zurückkommt nächste Woche, dann wird man dem mit Sicherheit einen auf den Sack hauen, weil er da war, wo er nicht hingehört hat, wo er je in die Quarantäne verstoßen hat, als gut verdienender Arbeiter, der Privileg hat. Und da führt kein Weg dabei. Wenn er dann noch das sagt, aber er hat keinen ermordet, wir müssen das jetzt nicht jeden Tag übertrieben. Wenn aber jetzt auch noch mal versucht hat, Polizei oder andere Leute mitzubelassen, unkorrekt, also, dann muss die Strafe doppelt so hart ausfallen.
Corona ist natürlich eine ganz andere Situation als sonst. Wir wollen uns nicht heilig sprechen, ne, Stefan. Ich meine, wir haben auch mal Blödsinn gemacht, oder?
Gab es nicht mal bei Detektive bei euch, aber Elf Freunde, Elf Leben Podcast, liebe Grüße an den Max, gehört, dass du dich beschwert hast damals, dass da Detektive irgendwie unterwegs waren, die Mario Basler Nummer und so?
Hat doch damit gar nichts zu tun. Der Stefan, der kennt sich am besten aus in dem Geschäft. Aber hier ist eine andere Frage. Hier gibt es ein Hygienekonzept, hier gibt klare
Spiele. Nein, das sage ich ja gar nicht. Aufgrund Corona natürlich eine andere.
Das Ganze mit euch doch gar nicht vergleichen. Was ihr alle, das ist doch eine Klosterschüler gegen jeden Tisch. Verstehst du? Aber es geht.
Da hast du recht, Kalle. Ich bin auch keine Mutter Teresa. Okay?
Aber jetzt,
deswegen ist es so ruhig gerade. Mal
hier, in dieser Frage geht's nicht. Das ist ein Privileg.
Du hast es ja vollkommen richtig gesagt, um das zusammenzufassen. Er hat eine Strafe bekommen. Er hat gesagt, er war nicht feiern. Und ich glaube, das ist entscheidend für die nächsten Tage. Weil wenn das der Fall ist, ist alles okay. Er bekommt eine hohe Strafe. Sollte das aber nicht der Fall sein, dann hat er ja nochmal gelogen. Und das heißt, dann muss die Strafe anders ausfallen. Aber ich sehe die Strafe hier nur rein im finanziellen Rahmen und nicht einer fristlosen Kündigung, Entlassung oder sonst irgendetwas. Er hat eine Vorbildfunktion. Aber ich möchte hier auch mal sagen, das sind noch junge Menschen.
Richtig.
Okay, ja. Es sind junge Menschen. Absolut. Und die werden dann oft so an den Pranger gestellt, weil dieses Ding, was er da jetzt drauf hat, wird er ja nie mehr wegbekommen. Er hat was gemacht. Aber das sind denn die Boulevardmedien, das muss man sagen. Ja. Tut mir leid. Und dann gibt's mal richtig auf die Fresse. Die Frage ist...
Hätte man ihn denn spielen lassen sollen, aus deiner Sicht, jetzt am Freitag?
Ja, es geht sich doch nur um das Sportliche. Der Ottmar hat früher... Thomas, der Ottmar hat immer gesagt...
Ottmar haben wir heute aber oft
nein, aber ein Lizarazu. Ja, der hat mal eine schöne, dem Lothar eine Klatsche gegeben. Ja,
da waren
wir dabei. Und dann dann beim 5 gegen 2. Dann kam der Ottmar zu mir, hat mich in die Kabine geholt, hat gesagt, Stefan, was wollen wir machen? Ja. Ich bin kein Freund davon, sagt der Ottmar, Lizarazu zu suspendieren, weil damit schwächen wir uns ja sportlich. Von daher kann
aber Ottmar hat das auch mal gemacht. Ne? Er hat auch mal Kahn suspendiert, er hat mal die Demichelis suspendiert von einem Spiel in Cottbus. Das hat er schon auch
gemacht. Ja, da hat der Ottmar aber auch Fehler gemacht.
Ganz kurz, ich muss mich auch
verstehen. Aber das ist keine Lösung.
Mich hat er auch suspendiert. Kann das jetzt nicht noch kommen? Ich glaube einfach, was Gladbach macht, die warten jetzt halt erstmal wirklich ab.
Genau.
Und wenn die genau wissen, was passiert ist, das wünschen wir uns alle, wenn wir irgendwie in staatliche Fänge geraten, dass er genau untersucht, was passiert ist. Dafür kriege ich eine Strafe. Dann kann der Verein entscheiden, was mache ich. Aber ich bin sehr begeistert. Das muss ich euch auch immer loben. Ich hätte Angst gehabt, dass das in dieser Runde anders diskutiert wird, weil ihr sagt, das ist ein junger Kerl, der muss bestraft werden. Ja. Die Bundesliga hat es gut gemacht und Embolo gefährdet das. Weil erinnern wir uns, als das angefangen hat, was für Stimmen es gab. Wie können die Spiele, wie können die das machen?
Gibt es ja immer noch.
Lauterbach, der spielt hier bei uns jetzt noch nicht.
Nein.
Der soll bei dem Landsheben.
Die Politik schaut genau hin.
Genau, ich will zu abschließen, das meinte ich. Es wird immer noch genau hingeschaut, es sind harte Zeiten. Ich kann jeden verstehen, den das abfuckt, wenn er sowas sieht. Aber vielleicht, ich finde es gut, dass du dich dann auch mal in ihn reinversetzt hast.
Das würde ist
nur
sagen.
Der darf momentan auch nur Fußball spielen. Ja, auch den ganzen Tag rum. Ja, was ich in dem Alter gerne alles gemacht hätte, wenn ich seine Möglichkeiten gehabt hätte, da würde ich aber auch
mehr. Das hat ja nicht Dächern nur mit dem Alter zu tun. Ich glaube, es geht uns allen so, dass wir alle gerne mal wieder Freunde treffen würden, gerne feiern.
Sagen, ja, aber es geht sich auch ums Alter.
Weil,
ja,
aber dieser Reflex
wir beide ist haben,
weil ich denke, dass du Fehler macht man das ganze Leben. Ja, aber man muss daraus lernen. Aber die Fehler, die du mit 2,23 gemacht hast, die machst du doch nicht mit 2,53.
Normalerweise nicht.
Nein. Also,
ihr habt völlig
ist das
recht.
Alter schon entscheidend.
Ne?
Weil junge Menschen, die machen Fehler. Das war natürlich ein krasser Fehler. Aber man soll ihn jetzt nicht in die Ecke stellen und da fertig machen, jeden Tag jetzt drauf. Und hier sollen auch nicht die Politiker kommen jetzt, die sich dann über ihn jetzt äußern und sagen, boah, typisch, der Fußball, er hat es gezeigt, genau, das funktioniert nicht. Die sollen ihren Scheiß selber machen und ihre Probleme in den Griff kriegen, unter dem wir leiden. Wir, jeder einzelne Bundesbürger.
Ihr habt völlig recht.
Ja, ist doch so. Die Politik, die Regeln, nicht wechseln.
Nächstes Thema,
der
frühere Leistungsträger, Balzer und Vergnügungsminister, hat in diesem Sinne hundertprozentig recht. Und Max, wenn der nächste Woche kommt, hat er auch mehr Ergebnisse.
Wer?
Der Max. Der Eber. Ja. Wenn er dann zurückkommt, kriegt er eigentlich die saftige Strafe.
Ich weiß nicht, warum der zurückkommen
muss. Wenn er das gemacht hat. Und wenn er doppelt gemacht hat, kriegt er eine doppelte Strafe. Wie auch immer. Aber so weiter
Fußball. Weißt du, wie du das Thema beendest? Indem du halt eine empfindliche Strafe aussprichst, die angemessen ist. Ja, nach Überprüfung aller Sachverhalte.
Aber erst dann.
Genau, finanzielle Strafe.
Und dann ist das Thema durch.
Finanzielle Strafe.
Du musst gerade abwarten, wie die Rechtslage wirklich ist. Und alles dann, klar. Ihr habt total recht, finde ich es aber ganz wichtig, dass ein Zeichen auch aus dem Fußball herauskommt. Das heißt, Rose hat gerade eben, das müssen Breels Anwälte klären. Ich finde das alles super, wie es Rose darstellt, wie er damit umgeht, abwartend. Aber man kann es am Ende nicht Richtung Embolo und die Anwälte schieben, sondern es muss auch ein finales Signal, wann auch immer, in der Woche oder so, von Vereinsseite.
Aber die Gelegenheit muss man Gladbach ja auch erstmal lassen.
Genau.
Also wir können das ja jetzt noch nicht abschließend bewerten.
Wann ist das
Ganze? Muss es geben, weil man auch diese Stimmen klein halten muss, die dann sagen, die Fußballer, die machen, was sie wollen.
Ja, genau.
Du musst es. Ich meine, er hat einen Fehler gemacht. Das müssen wir die Ergebnisse sehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass er das gemacht hat.
Das Einzige ist, wann ist es passiert?
Dann muss er bestraft werden.
Wann ist es passiert? Samstag vor einer Woche oder wann war es?
Ja, die machen doch nicht, was sie wollen.
Nee, aber das Einzige, Kalli, was ich sagen wollte, in einer englischen Woche bleibe ich natürlich schön zu Hause, wenn ich Dienstag wieder spiele.
Wir haben das doch schon gesagt, junger Spieler Und Joachim Jünger macht das man noch eher einen Fehler. Dafür muss er büßen, dafür verstehe. Muss er bezahlen. Wenn er verloren hat, muss er doppelt bezahlen. Schluss, aus, Nikolaus. Und es ist ganz wichtig, dass man auch aus dem Fußball heraus das Signal nach draußen deutlich setzt, dass man neben der perfekten Hygienekonzeption und alles, was stimmt, einer, der dagegen verstößt, eben noch richtig einen auf den Sack kriegt. So, genau. Schluss, aus, Nikolaus.
Das nächstes Thema. Ja, Nikolaus und Sack passt wunderbar. Es gibt eine neue Checkliste, ne? Laura Seid.
Seit dem 13. Januar.
Zehn Tage oder was?
Ja, genau. 13. Januar ist diese Checkliste der DFL nochmal aktualisiert worden, um eben nochmal zu sensibilisieren und nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass eben Corona immer noch ein großes Thema ist und sich an bestimmte Regeln einfach gehalten werden muss. Und das eben auch von den Fußballprofis, weil die Kritik immer größer geworden ist. Und da gibt es eben auch einen Punkt privates Umfeld. Und da wird eben auch gesagt, man soll auf Kontakte verzichten. Man soll sich auch innerhalb der Mannschaft nicht privat treffen. Und immer Mund-Nasen-Schutz tragen. Also da wird nochmal eben darauf hingewiesen, dass das Thema wichtig ist und eben auch gerade im Fußball ein großes Thema ist. Frage der Woche, die drehte sich ja auch um Embolo. Da hatten wir sie gefragt, geht Gladbach richtig mit dem Fall Embolo um? Da sagen 46% von Ihnen zu Hause ja und 54% sind der Meinung nein. Sie haben uns auch angerufen. Das war Ihre Meinung dazu.
Ich finde absolut, dass Borussia Mönchengladbach richtig mit einem jungen Spieler und Menschen Breel Embolo umgeht.
Der Max Eberl wird das schon klären, wenn wirklich alles richtig gestellt ist, wenn die Tatsachen bestätigt wurden.
Ja, Gladbach geht da richtig mit um. Im Augenblick ist ja noch gar nicht bewiesen, ob Embolo tatsächlich einen Fehler gemacht hat.
Nachts ist der Spieler Breel Embolo eher als Privatperson zu sehen und nicht als Spieler von Mönchengladbach.
Borussia Mönchengladbach verhält sich im Fall Embolo falsch. Der Verein hätte klar Stellung nehmen müssen, Embolo mit einer harten Strafe belegen und ihn so lange nicht spielen lassen, bis die Aufklärung der Polizei abgeschlossen ist.
Gut, das waren Ihre Meinungen. Kalli hat es eben schon gesagt, Ende aus Nikolaus. Ne?
Und deswegen jetzt zu der letzten Frage. Unmut, also man weiß es jetzt nicht genau und deswegen wartet man ab. Das ist doch klar, der kriegt ja seine Strafe. Eine Geldstrafe, keine Sperre. Ob sie jetzt doppelt ausfällt, dann sieht man, ob er verloren hat oder nicht. Und ja, das ist ja auch eine Frage, dass die DFL in der Gemeinschaft, die Bundesliga-Vereine, die das sehr, sehr gut und diszipliniert durchführen. Man darf ja nicht vergessen, dass aus den ganzen Geldern, die Spieler verdienen, pro Saison noch, die werden ja nicht subventioniert wie andere. Die kassieren, die zahlen noch die Liga über 1,4 Milliarden an den Staat, an Steuern, weil sie spielen, weil Fernsehgelder, wir werden doch jetzt am Wochenende über 20 Millionen werden den ersten Spieltag der Rückrunde gesehen haben. Die Leute sind interessiert, die wollen den Fußball sehen, das ist der Quotenkönig und es geht davon noch viel Geld ab an den Staat.
Und wir sprechen gleich noch weiter über den Fußball. Wir schalten nämlich nach Berlin, wollen noch mal wissen, ja, was jetzt genau dort passiert. 13 Uhr ist die virtuelle Pressekonferenz. Also eins wissen wir auf jeden Fall, der Trainer ist nicht mehr da und auch der Manager. Und dann schauen wir nach Bremen zum Chef des Aufsichtsrats, zu Marco Bode. Der kennt Bruno Labbadia übrigens auch ganz gut, fällt mir gerade ein. Vorher noch mal die Chance für Sie auf 5.000 Euro. Viel Glück und bis gleich. Weiter geht's mit dem Check 24, Doppelpass Paukenschlag heute in Berlin. Der Trainer Bruno Labbadia weg, der Manager Michael Preetz auch weg und mitverantwortlich, in Anführungsstrichen, der Gegner von gestern Abend, nämlich Werder Bremen. Wir begrüßen ganz herzlich den Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode. Hallo Marco.
Moin, moin nach München.
Ja, moin, moin.
Also gerade ist aufgestanden, Jung. Hast du so den Sieg gefeiert, was?
Im Norden sagt man immer Moin zu jeder Tageszeit.
Sehe ich so schlimm aus, oder was?
Ja, nee, du siehst gut aus.
Moin ist hier den ganzen Tag, ja.
Marco, schlechtes Gewissen. Ich meine, du kennst Bruno ja auch sehr, sehr gut.
Nein, schlechtes Gewissen natürlich nicht. Wir sind froh und glücklich, dass wir die Punkte gestern mitnehmen konnten. Aber es tut mir für Bruno und auch für Michael leid. Niemand wünscht dem anderen eine Beurlaubung oder Entlassung, eine Trennung. Das ist aus Clubsicht immer Ultima Ratio. Und insofern tut es mir für die beiden natürlich leid.
Wie fällt denn deine Hinrundenbilanz bisher aus? 21 Punkte habt ihr jetzt, also mit dem ersten Spiel der Rückrunde?
Ja, sportlich oder punktemäßig würde ich es so formulieren, wir sind im Soll, wir sind zufrieden. Ich glaube, von den Leistungen her war das in vielen Fällen auch sehr ordentlich unter den veränderten Bedingungen. Insgesamt ist die Lage natürlich immer noch sehr angespannt, sportlich, wirtschaftlich. Wir haben immer noch die Corona-Pandemie. Also wir sind weit entfernt von einer Normalität, aber das geht uns ja allen so in der Branche. Und nochmal gestern, gerade mit den anderen Ergebnissen am Nachmittag, war der Sieg sehr wichtig, sportlich für uns. Aber wir sind nicht euphorisch. Wir müssen jetzt dranbleiben. Jetzt kommen Spiele gegen Schalke, Bielefeld und auch im Pokal, die sehr, sehr wichtig sind. Und ich hoffe, dass die Mannschaft diese Intensität aufrechterhalten kann und nie glaubt, es geht irgendwie leichter.
Marco, geht es wieder in Anführungsstrichen nur um den Klassenerhalt?
Naja, wir müssen ja sehen, wenn wir die letzten Jahre betrachten, wir haben unter Florian Kohfeldt eine gute Entwicklung genommen und dann kam das absolute Krisenjahr in der vergangenen Saison, wo wir ja mit ambitionierteren Zielen reingegangen sind, übrigens genauso wie in dem Jahr davor und damals waren wir ganz knapp gescheitert. In diesem Jahr haben wir kein so konkretes Tabellenziel gesagt, sondern wir haben gesagt, wir wollen eine stabile Saison schaffen, wir wollen uns konsolidieren und gleichzeitig versuchen eben auch ein Stück weit unsere Philosophie zu schärfen im Sinne von Entwicklung von jungen Spielern. Da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben jetzt wirklich einige Spieler gesehen, die, glaube ich, viele vor der Saison nicht auf der Rechnung hatten und die machen das sehr, sehr ordentlich und ich hoffe, dass wir auf diesem Weg weitergehen und wenn es uns dann gelingt, keine größeren Abstiegssorgen zu haben in diesem Jahr, dann sind wir zufrieden.
Habt ihr überhaupt eine andere Wahl? Du hast es ja eben angesprochen, die finanzielle oder die wirtschaftliche Situation ist ja immer noch sehr prekär, auch aufgrund von Corona logischerweise. Also gibt es keine andere Chance, als auf diese jungen Spieler zu setzen?
Ja, ich glaube, es ist eine gewisse Notwendigkeit schon da, das zu tun. Aber manchmal tut man auch aus einer solchen Notwendigkeit heraus das Richtige. Und ich bin sehr froh, dass es gut funktioniert und dass die Spieler diese Entwicklungsschritte machen. Und das war eigentlich zu allen Zeiten auch ein wichtiges Element in der Philosophie von Werder Bremen, Spieler besser zu machen, Spieler weiterzubilden, auszubilden, auch aus der eigenen Jugend heraus eine Durchlässigkeit zu haben. Ich glaube, dafür stehen wir und wenn man manchmal gezwungen wird, es noch etwas schneller und intensiver zu machen, dann ist es halt so. Und wie ich sagte, wir sind weit von einer normalen Situation entfernt und wirtschaftlich bleibt die Situation tatsächlich auch schwierig.
Du hast den Trainer angesprochen, Florian Kohfeldt. Der hat sich zu diesem Thema auch gestern nach dem Spiel folgendermaßen geäußert.
Es ist nicht so, dass wir vor dem Spiel sagen, tief hinten drin stehen und nur verteidigen. Aber wir müssen, nochmal, das habe ich vor dem Spiel schon gesagt, das ist absolut wahnsinnig gut, wie einige sich entwickelt haben. Und wie die Romano Schmid kommt aus der österreichischen Liga, Manu Mbom aus der dritten Liga. Felix Agu war kein Stammspieler in der zweiten Liga. Und was die Jungs machen, und es wird immer besser auch nach vorne. Und daran arbeiten wir. Und Dementsprechend ist es wichtig, dass wir Punkte sammeln, dass wir uns stabil weiterentwickeln können. Wir haben jetzt einen guten Schritt gemacht heute, aber jetzt kommt Schalke, dann kommt Bielefeld. Das sind jetzt die Spiele für uns und die müssen wir ziehen, damit wir dann vielleicht auch häufiger wieder diese Sicherheit haben. Es geht nicht darum, ob wir es wollen oder ob wir irgendeine Balance verändern, dass wir diese Sicherheit haben.
Marco, hättest du gedacht, dass es so schnell geht mit diesen Spielern, die er angesprochen hat, dass sie sich so schnell weiterentwickeln?
Nein, wissen kann man das nie so hundertprozentig und manchmal ergeben sich ja auch solche Möglichkeiten dadurch, dass andere eben fehlen, verletzt sind. Gerade beim Felix Agu zum Beispiel, der spielt jetzt wirklich toll in den letzten Spielen, aber natürlich hat das auch in die Mannschaft geschafft, wahrscheinlich weil Augustinsson an der Stelle dann eben nicht da war. So ist das aber bei uns allen gewesen. So auch in meiner Karriere und unserer Karriere, irgendjemand fehlt halt und dann muss man als junger Spieler rein und zeigen, dass man es kann. Und das machen die wirklich sehr gut. Aber wie Florian eben auch gesagt hat, auch da darf man jetzt nicht denken, das geht irgendwie immer so weiter und immer nur bergauf. Es wird vielleicht mal Momente geben, wo der eine oder andere auch eine Pause wieder braucht. Insofern sind wir auch sehr glücklich, dass wir die erfahreneren Spieler eben auch im Kader haben. Ich glaube, gut ist immer die Balance zu haben, auch wenn man insgesamt etwas jünger geworden ist jetzt im Durchschnittsalter wahrscheinlich. Aber das lag auch schon daran, dass Claudio nicht mehr da ist.
Also, euphorisch seid ihr auf jeden Fall noch nicht. Stefan, wie würdest du die Entwicklung von Werder sehen? Was glaubst du?
Also, wenn ich die beurteile,
dann sehe ich natürlich die letzte Saison, wo sie wirklich lange, lange Zeit Druck hatten, wirklich gegen den Abstieg gespielt. Und jetzt muss man sagen, haben sie sich positiv entwickelt. Ja? Sie haben sich freigeschwommen, sie haben an Florian Kohfeldt festgehalten. Das zahlt sich jetzt ein Stück weit aus. Auch die jungen Spieler, die er dann reinwirft, haben sich toll entwickelt. Ich habe ja mit Manu Bom auch zusammengearbeitet beim KFC Uerdingen. Da würde mich jetzt mal interessieren, Marco, wie du seine persönliche Leistungsentwicklung siehst.
Sehe ich auch sehr positiv. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel schon betrachtet habt. Es wurde gesagt, er hat sich gestern da schlecht verhalten bei der Elfmetersituation. Aus meiner Sicht sieht man ganz deutlich, dass er versucht wegzubleiben, dass er die Situation eigentlich gut erkennt. Insgesamt ist er ein sehr dynamischer, willensstärker Spieler, der auch eine Geschwindigkeit mitbringt. Also ich sehe ihn sehr positiv. Man muss auch berücksichtigen, dass er sogar noch hier und da auf ungewöhnlichen Positionen gespielt hat. Also auch ja, so ein Generalist im Grunde, den man im Mittelfeld fast überall einsetzen kann. Also bin ich sehr glücklich, dass wir ihn haben.
Darf ich auch mal zwei Fragen stellen?
Zwei? Gleich? Erstmal eine.
Darf ich dann erst auch eine?
Ja. Ömer Topak, euer Vorstopper, hat sich ja jetzt überraschenderweise zum Torjäger, den meine Leverkusen einer reingemacht, jetzt auch wieder ein tolles Kopfball-Ding da reingesabelt, wirklich gut. Also nicht nur hinten. Jetzt ist er ja, sah da ein bisschen kritisch aus mit der Verletzung. Wie sieht es da aus bei dem Jungen? Bei Topak?
Ich glaube, er wird jetzt in diesen Minuten, während wir sprechen, noch weiter untersucht. Ich habe da noch keine Informationen, hoffe sehr, dass er an Bord bleibt, weil auch seine Entwicklung war jetzt sehr positiv. Ömer hat ein absolutes Seuchenjahr auch hinter sich und hat mir immer sehr leid getan, weil ich weiß, wie sehr er helfen wollte und immer nicht konnte. Und wenn er gesund ist und auch fit, dann ist er aus meiner Sicht einer der besten Verteidiger in der Bundesliga. Und das sieht man auch gegen Spitzenmannschaften. Aber er muss eben irgendwie gesundheitlich auch stabil werden.
Marco, nächste Frage kommt von Basti Rett. Ja.
Bitte. Ja. Hi, grüße Sie. Sie werden mich nicht kennen, aber wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, würde ich es gerne fragen. Weil, ohne das jetzt zu böse zu meinen, und verstehen Sie das nicht falsch, aber ich finde, die Entwicklung sehen Sie ein bisschen zu positiv. Und meine Frage an Sie ist, woher nehmen Sie diese Sicherheit, dass Florian Kohfeldt echt dieser unglaublich gute Trainer ist, für den Sie ihn alle halten? Weil meiner Meinung nach hat Werder Bremen diese Saison auch sehr, sehr viel Spielglück. Wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen provokativ formuliert. Ich will es nur verstehen, weil für mich hört sich das so an, als wenn Bremen Siebter wäre.
Ich hoffe, das weiß ich. Nein, aber ich habe zumindest jetzt keine Euphorie ausdrücken wollen. Ich sagte, wir sind punktemäßig zufrieden, ohne euphorisch zu sein. Und wir sind mit der Entwicklung der jungen Spieler sind wir zufrieden und glücklich. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht noch weiter verbessern müssen. Ich sehe es auch so. Wir haben in der Hinrunde das eine oder andere Mal Punkte geholt, wo wir etwas Spielglück hatten. Vielleicht in Relation zur vergangenen Saison fehlte das da eben komplett. Insofern gebe ich Ihnen recht, wir müssen dranbleiben, wir müssen versuchen, uns weiter zu entwickeln und weiter zu verbessern, stabiler zu sein. Trotzdem finde ich, kann man schon sagen, dass es unter diesen Umständen auch jetzt gerade in den letzten Wochen eine etwas positive Entwicklung gibt. Da sehe ich keinen Sinn darin zu leugnen. Mit Florian Kohfeldt hat das alles natürlich viel zu tun. Von dem sind wir ganz generell überzeugt. Das waren wir letztes Jahr und das war möglicherweise etwas ungewöhnlich, dass wir an ihm festgehalten haben oder so deutlich das auch schnell gesagt haben. Aber wir sind sehr glücklich, dass er unser Trainer ist.
Marco, er hat Vertrag bis 2023. Meinst du, er hat noch so viel Lust auf Werder oder in dieser Zeit? Oder besteht auch die Möglichkeit, dass er mal darüber nachdenkt, sich zu verändern?
Ich habe überhaupt kein Anzeichen dafür, dass Florian keine Lust hat auf Werder oder diese Lust nachlassen könnte. Ich glaube, er ist super engagiert hier. Er identifiziert sich mit diesem Club und muss auch als Trainer, der ja auch noch jung ist und noch nicht so lange in der Branche, wird er sich auch noch weiterentwickeln. Und ich glaube, er hat eine gute Karriere vor sich, aber ich gehe davon aus und hoffe sehr, dass er noch lange bei uns bleibt.
Ich hoffe auch, also Dankbarkeit ist ein großes Wort, aber ich glaube, der Verein hat letztes Jahr an ihm festgehalten, in einer sehr, sehr schwierigen Phase-Situation. Und ich glaube, da wird es für einen Florian Kohfeldt auch überhaupt kein Thema sein, den Verein im halben Jahr oder in anderthalb Jahren zu verlassen.
Marco, wir haben ja noch Transferperiode.
Aber Stefan, Dankbarkeit, nur um das zu sagen, Dankbarkeit ist auch nicht der Punkt, sondern wir haben das aus Überzeugung getan. Und Florian muss nicht dankbar sein, dass wir an ihm festgehalten haben, sondern er kann sich sicher sein, dass das eben unsere Überzeugung war, das Richtige zu tun.
Ich glaube,
dankbar ist aber trotzdem, da bin ich mir sicher.
Das Schwierige ist, ich finde das ganz gut, dass du das trotzdem sagst. Das lach mir auf die Zunge. Aber das Wichtige ist ja, du hast da auch Rückgrat gehabt, die Zeit bei Baumann, auch von der Qualität von Kohfeldt warst du überzeugt. Und jetzt muss ich sagen, mit den jungen Leuten, das, was ihr jetzt gespielt habt und gepunktet habt, das ist absolut das Optimale. Wer mehr fordert aus eurer Situation mit dem Kader, mit den finanziellen Mitteln, hätte keine Ahnung von dem ganzen Geschäft. Was ein Problem jetzt geworden ist durch Corona, was du eben angesprochen hast, das ist ja, da haben ja alle drunter zu leiden. Ich sage mal, ich sehe es nicht so bei den Zuschauereinnahmen, ja, da müssen die Spieler eben jetzt weniger verdienen. Aber das Problem ist, entwickelt sich immer mehr jetzt so eine Zwei-Klassengesellschaften. Da gibt es noch mal einen richtigen Schluck aus der Kanne, wenn du in den UEFA-Wettbewerben stehst. Das ist Platz 6, Platz 7. Da seid ihr knapp 10 Punkte dahinter. Im Moment ist 6. oder der 7. glaube ich, Borussia Dortmund. Die haben 18 Punkte mehr. Die wirst du nicht einfangen. Also wird euch, was ihr ja lange auch kassiert hat aus dem UEFA-Geld, das wird natürlich entscheidend fehlen, neben den guten Zuschauereinnahmen. Und das ist ein Problem. Aber ich denke mal jetzt mit Impfen und alles wird kommen, dass es ab Sommer besser
Kalle, wird. Kalle, da mache ich eine Frage daraus für Marco noch.
Kannst du wie noch, er das lösen, ob er das auch so sieht? Ganz einfach.
Ja, oder
das ist ganz einfach.
Kannst siehst du nur kaufen?
Da auch das Problem, dass sich gerade bei Corona ganz langsam für dich, dass sich bei Corona auch die Situation der Zwei-Klassen-Gesellschaft, wer spielt noch UEFA, die ersten 6 oder ersten 7, wer kassiert noch das große internationale Fernsehgeld neben dem nationalen, Fernseher überstrahlt alles, Zuschauereinnahmen sind 13% vom gesamten Budget der Liga.
Jetzt frage ihn noch mal bitte, sonst friert
das ist ja eine Problematik, die du ja im Moment auch nicht einfach auflösen kannst. Das ist ja schwierig, da oben hinzukommen.
Ja.
Bitte, Marco.
Du hast die Grundproblematik, glaube ich, sehr gut beschrieben. Tatsächlich gibt es für relativ viele oder eigentlich alle Clubs diese finanziellen Einbußen. Der Unterschied ist, dass es manche Clubs halt weniger hart trifft, weil sie starke Partner im Hintergrund haben. Aber wir wollen da nicht neidisch sein. Wir wollen versuchen, hier bei Werder, und das tun andere Clubs in unserer Situation auch, hart dafür zu kämpfen, dass wir da durchkommen, dass wir irgendwie vielleicht in der neuen Saison dann auch wieder mit den Impfungen eine deutlich verbesserte Situation haben. Die Zuschauer fehlen ja auch nicht nur wegen der Einnahmen, sondern sie fehlen vor allem wegen der Atmosphäre und wegen der Identifikation, von der ich immer spreche, die so wichtig ist für einen Club wie uns. Dazu kommt natürlich, ich glaube auch, die Branche kann auch verkraften, wenn Einnahmen ein wenig nach unten korrigiert werden, wenn die Spielergehälter vielleicht wieder etwas niedriger sind. Das wird niemanden hart treffen. Nur die Anpassung nach unten ist natürlich immer schwer zu gestalten. Und für einen Club wie uns, der auch ein Stück weit immer mit dem Transfermarkt gearbeitet hat, zu allen Zeiten, auch zu Champions League Zeiten, wisst ihr ja auch, haben wir immer wieder auch Top-Spieler abgeben müssen. Das trifft uns ein Stück weit noch zusätzlich. Und das ist eine große Herausforderung, aber wir mit Geschäftsführung, Aufsichtsrat und auch der ganze Club, alle Mitarbeiter, wir kämpfen dafür, dass wir durch diese Krise hindurchkommen.
Marco, zum Abschluss, macht ihr es auch so oder ist es eine gute Idee, wie einige Vereine jetzt in der Bundesliga, einfach ehemalige Spieler zurückzuholen? Ich spreche Sokrates an, der hat seinen Vertrag gerade aufgelöst. Kommt er nach Bremen?
Nein, das denke ich nicht. Ich finde auch, dass unser Kader jetzt sich, wie gesagt, sehr ordentlich entwickelt, dass wir eine gute Balance haben. Wir haben ja im vergangenen Sommer und ganz ehrlich auch nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern ja auch mit Überzeugung wiederum eine Verjüngung vornehmen wollen. Wir haben auch einige Spieler nicht verlängert, Langkamp, Finn Bartels, Bargfrede, das waren alles Spieler, die sich sehr auch mit Werder identifiziert haben. Das war nicht einfach und wie man sieht, insbesondere Finn macht ja bei Kiel noch einen Riesenjob zurzeit. Aber wir werden mit diesem Kader, denke ich, erstmal sozusagen jetzt diese Saison spielen. Und ich glaube auch, der Kader ist gut ausbalanciert, dass wir da unsere Ziele auch erreichen können.
Marco, dann herzlichen Dank, sage ich dir, für die Einschätzung. Und falls du mal wissen willst, wie man die Bayern knackt, dann frag den Finn doch einfach nochmal. Der hat das irgendwie hingekriegt mit seiner Mannschaft. Also, alles Gute.
Aber wir haben euch doch, ich habe genau immer gewonnen gegen euch.
Kann das sein, dass Stefan und ich nicht dabei waren oder was? Nein. Marco, alles Gute, ja? Vielen Dank. Alles Gute.
Ja, danke euch.
Tschüss. So, wir machen einen einzigen Spot, dann geht's weiter, Kalli. Warte kurz. So, weiter geht's, ja. Ich darf weitermachen. Okay, gut. Also neben Schalke gehört Hertha BSC zu den größten Enttäuschungen der laufenden Saison. Statt ums internationale Geschäft mitzukämpfen, hängt die alte Dame mit einer sehr teuren Mannschaft tief drin im Tabellenkeller. Zu tief für Bruno Labbadia und Michael Preetz. Der Trainer und der Manager der Hertha wurden heute Morgen entlassen.
Ein Ende mit Schrecken. Bruno Labbadia ahnt hier wohl bereits, dass das Abenteuer Hertha für ihn beendet ist. Zwei krachende Heimniederlagen gegen Tabellennachbarn innerhalb von nur 3 Tagen besiegeln den 4. Trainerwechsel der Hertha in 14 Monaten. Wieder mal passen Anspruch und Wirklichkeit in Berlin nicht zusammen. Die Hertha ist kein Big City Club, sondern ein Big Abstiegskandidat. Die teuer zusammengekaufte Mannschaft liegt nur 2 Plätze und 2 Punkte über dem Relegationsrang. Und auch für Millionentruppen gelten die alten Fußballweisheiten.
Wir vergeben zu viele Chancen. Aber man muss auch sagen, wir kassieren die Tore auch zu einfach. Das ist das, was heute total nervt. Und ja, ich kann es nur noch mal sagen, wir sind extrem enttäuscht.
Labbadia ist das erste Opfer, aber nicht das einzige. Den nicht funktionierenden Kader hat nämlich Michael Preetz zusammengestellt. Der langjährige Manager hat zwar schon 2 Abstiege in Berlin überstanden, aber der aktuelle Misserfolg war auch für Preetz einer zu viel. Die Hertha versucht zwar mit viel Einsatz gegen Bremen zu gewinnen, läuft aber trotzdem weniger als alle anderen Bundesligisten, kommt nach Rückständen so gut wie nie zurück und lässt auch beste Chancen regelmäßig kläglich liegen. Labbadia und Preetz konnten diese chronischen Schwächen nie abstellen. Fazit: Preetz und Labbadia sind in Berlin krachend gescheitert.
Jo, so sieht's im Moment aus. Deswegen schalten wir noch mal direkt nach Berlin zu Nico Pomerenke. Nico, hörst du uns? Ja, ne?
Ja, ich höre euch.
Also wir haben ja nur die offizielle Presseerklärung hier wahrgenommen. Was hast du noch für Informationen?
Dass es einerseits tatsächlich jetzt bestätigt ist. Bruno Labbadia ist als Trainer entlassen, genauso Michael Preetz, dessen Zeit hier in Berlin nach 25 Jahren bei der Hertha endet. Und es gibt auch schon gleich weitere Personalentscheidungen. Besonders interessant finde ich, dass Arne Friedrich übernimmt. Der war ja bisher Sportdirektor, ist ja in dieser Klinsmann-Ära als so eine Art Bindeglied zur Mannschaft installiert worden. Der also jetzt erst einmal bis Saisonende federführend unterwegs. Und Paul Dardai soll bis Sommer übernehmen und den Karren aus dem Dreck ziehen.
Wie geht es jetzt heute weiter? Gleich gibt es um 13 Uhr diese virtuelle Pressekonferenz, richtig?
Ja, ist ja alles ein bisschen anders heutzutage aufgrund der Kontaktbeschränkung. Ich bin auch, glaube ich, der einzige Medienvertreter hier weit und breit, der im kalten Regen steht und wartet. Ich werde mich gleich ins Auto setzen und dann am Laptop die Medienrunde verfolgen. Da ist Carsten Schmidt dann um 13 Uhr zugeschaltet. Wir können unsere Fragen loswerden und er wird uns Rede und Antwort stehen zu den Geschehnissen der vergangenen Tagen und wie man plant, weiter in die Zukunft zu gehen. Ich schätze aber erstmal, dass es so um die nächsten paar Spiele und vielleicht bis Saisonende geht. Darüber hinaus wird er mit Sicherheit auch über die Personalie Ralf Rangnick ausgefragt werden. Da bin ich sehr gespannt, wie er da reagiert.
Ist das der einzige Name, der gehandelt wird ab Sommer dann, Nico?
Ja, bisher ist es der einzige, der auf jeden Fall ernst zu nehmen in den Ring geschmissen wurde. Ich glaube, es ist auch einfach noch ein bisschen zu früh. Und man muss ja auch sagen, jetzt vom Sommer zu sprechen, das ist schön und gut. Aber ich glaube, Stefan Effenberg hat es eben auch schon gesagt, das ist Abstiegskampf. Man steht 2 Punkte vom Relegationsplatz. Wenn das so weitergeht und wenn die Mannschaft sich so präsentiert, dann wird das nichts. Und da muss man sich jetzt hier erstmal, glaube ich, darauf fokussieren, dass man schnellstmöglich mal wieder Ergebnisse einfährt, die auch nur ansatzweise zu den gezahlten Ablösesummen der vergangenen Transferfenster passen. Mhm.
Gut, ich habe schon mitbekommen, du möchtest Schlechtwetterzuschlag, oder? Weil du der Einzige bist da draußen. Also setz dich ins Auto, fahr nach Hause.
Ihr sucht euch immer das perfekte Wetter für mich hier aus. Ich stehe hier wirklich bei Minusgraden und Schneeregen von der Seite.
Gut, also vielen Dank. Ja, bleib gesund. Stefan, nochmal, wie die Situation jetzt in Berlin. Bis Sommer wieder eine Lösung zu finden.
Aber ich finde, Sie haben es jetzt gut gelöst, ja, mit Pardardai zurückzuholen. Ja. Der kennt alles in- und auswendig und auch mit Arne Friedrich.
Also wenn es so ist, ist es noch nicht ganz durch.
Okay, sollte es so sein, aber dann haben Sie zwei ganz, ganz wichtige Säulen schon mal abgedeckt. Und dann musst du dich orientieren in den nächsten Wochen und Monaten, wie es dann im Sommer weitergeht. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, dass Pardardai über den Sommer hinweg weiterhin Trainer bleibt bei Hertha.
Glaubst du?
Sehe ich auch so.
Du ist musst ja wirklich. Einfach kommt drauf auf die Ergebnisse an wahrscheinlich auch jetzt. Ne?
Oder ja, aber er hat es ja schon bewiesen. Also mit Europa.
Er kann es, ja.
Ja, und er kann es und er kennt das Umfeld. Das ist immer also ein Plus. Also er kommt nicht von irgendwo her, sondern er geht die Treppe hoch und ist da, wo er mal war.
Ja, aber ist er derjenige, der diesen Fußball, den die wahrscheinlich wollen, mit diesem ganzen Geld entwickeln kann? Da bin ich skeptisch, muss ich sagen.
Naja, ich bin mal nicht so skeptisch, weil er sicherlich ein sehr, sehr intelligenter Kerl ist. Er ist ein bisschen einbildlich, der hat auch ein großes Brett vorm Kopf manchmal, der Ball, ich mag den. Ich habe den vor 5, 6 Jahren als der Trainer wurde.
Meinst du, ein bisschen stur ist er manchmal?
Ja, oder? Ein bisschen stur, so, das sagt man mal Brett vor. Aber ja, ich habe ja gesagt, ich mag ihn trotzdem. Du weißt ja, der war auch bei meinem 70. genau wie du, Geburtstag. Daher weißt du, dass ich ihn mag. Das hat damit nichts zu tun, auch wenn wir uns schon mal was
knippeln. Ne? Ich habe auch noch mit ihm zusammengespielt.
Ich muss einfach sagen, das ist doch eine Logik, auch was gerade Stefan sagt. Vor 5 Jahren wurde der hier über Nacht Trainer. Ich war dann hier eingeladen vom Boxer her, Abraham. Der hat einen Weltkampf gehabt, Samstag, Sonntag hatte der Geburtstag. Und Montag haben wir Grill in Hensler, bist du eingeladen, als Koch übrigens. Haben wir hier die neue Sendung vor. Da bin ich sonntags nach, hatten die noch mit die Bräune und alles, eine gute Mannschaft von Wolfsburg. Dann war der da auch als Trainer, die waren vorletzter, letzter war Stuttgart. Da habe ich gedacht, leck mir mal Arsch, weil da nur eine halbe Stunde oder eine Stunde mit dem Zug zu fahren war, denke ich, nutze die Freizeit, fahr dahin. Da war schon angetan, in der Kürze der Zeit, welche Handschrift der da angelegt hat. Wenn ich jetzt sage, der war 4 Jahre Trainer, der hat das damals noch geschafft, den Klassenerhalt zu schaffen. Einmal 10., einmal 6., einmal 7. Transferpolitik war so, dass mehr eingenommen wurde, wie ausgegeben wurde. Also hat der ja, was gerade auch Stefan sagt, nicht nur 4 Jahre hier gearbeitet hat, die meisten Spiele ist Mr. Hertha, sondern hat auch als Trainer in diesen 4 Jahren viel Erfolg gehabt. Und das war auch jetzt, glaube ich, wenn Sie zu entscheiden, eine logische, vernünftige Entscheidung. Und warum soll der auch nicht trotz, jetzt ist ja egal, welche Kandidaten noch sind, auch eine Kandidat werden.
Ist er, natürlich kann er wahrscheinlich Abstiegskampf, das hat er schon bewiesen. Ist er trotzdem derjenige für die großen Ziele in Berlin, die man ja irgendwann mal, oder von denen man träumt schon länger
jetzt? Also wenn die Entscheidung jetzt so kommt mit Dardai und Arne Friedrich, ist das ja eine Lösung mit Bordmitteln. Und das ist für mich ein Zeichen, dass man jetzt erstmal mit Bordmitteln, das heißt also von dem Dampfer Hertha Menschen, die schon drauf mitgeschippert sind oder mitschippern. Sicherlich keine schlechte Lösung. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Zweifel, ob das für die großen Ansprüche vom Investor Europa, etablieren in Europa, ob das dann wirklich der richtige Name ist. Aber es zeigt mir vor allen Dingen jetzt erstmal, dass sie dass sie keinen Schnellschuss machen wollten, sondern möglicherweise auch dann erst für nach der Saison planen mit einem größeren Namen. Letztendlich wird es von den Ergebnissen abhängen. Was Fakt ist, dass Pardardai vor einer Riesenaufgabe steht, wenn man mal in die Hinrunde zurückschaut, die nächsten vier Spiele, die jetzt kommen, das sind Frankfurt, Bayern, Stuttgart und Leipzig.
Das ist ein Hammerprogramm jetzt. Ne?
Hat Hertha in der Hinrunde alle verloren, übrigens nach einem Sieg gegen Werder Bremen. Mhm. Und da jetzt die Kurve zu bekommen mit dieser Mannschaft, die keine Mannschaft ist, sondern ein Haufen von Individualisten, darum beneide ich ihn ehrlich gesagt nicht.
Aber vom Verein aus, eine vernünftige Geschichte, wenn du sagst Kovic, danach Klinsmann, Nuri, dann Labbadia, das war knapp oder rund anderthalb Jahre.
Ganz schöner Verschleiß auch.
Anderthalb Jahre mit Phil Kohle nichts erreicht. Der hat in vier Jahren ohne Kohle viel erreicht. So war das eigentlich auch. Aber jetzt mit Bordmittel, man sagt, wir wollen erst einen Start naheliegende machen. Das, glaube ich, ist jetzt hundertprozentig richtig, was sie macht.
Und du beruhigst
wie es dann natürlich weiterläuft, kann man ja sich angucken.
Und du beruhigst natürlich vor allem auch mal das Umfeld, weil Pal Dardai in Berlin im Umfeld höchste Anerkennung genießt. Und in erster Instanz geht es auch nicht um, was ist im Sommer oder große Perspektive. Das muss auch ein Investor einsehen, denke ich. Es geht jetzt in erster Instanz um den Klassenerhalt. Und dass er das kann, steht außer Frage. Und ich glaube, der ist auch einer, der mit schwierigen Charakteren umgehen kann. Da waren ja auch so ein paar symbolische Szenen gestern. Ich finde das schon tragisch für Bruno, weil die Leistung war gestern eigentlich okay. Aber so ein Kunja, der hat auch eine gewisse Symbolik. Übrigens, ich guck mal nur symbolisch auf zwei geschossene Elfmeter. Werder, wie der Selke, den da oben reinzimmert mit allem Mumm, mit allem Selbstvertrauen. Die sind gerade da. Und Kunja eiert da so eine Wurst raus und spielt nicht ab auf Piontek. Dann hast du das zweite Tor und das kann alles verändern. Deswegen, du brauchst jetzt einen, der auch mit schwierigen Jungs dazwischen haut und das kann der.
Wunderbare Überleitung. Wir gucken natürlich gleich nochmal ins Spiel rein. Auch diese Szene, die du gerade beschrieben hast, reden dann noch weiter über die Hertha, heute Nachmittag übrigens dann Schalke gegen die Bayern. Und ich kann Ihnen versprechen, da gibt es auf Schalker Seite zwei Überraschungen. Welche das sind, erfahren Sie gleich bei uns. Vorher nochmal die Chance auf 5.000 Euro. Weiter geht's mit dem Check24-Doppelpass. Also Hertha hat Bruno Labbadia entlassen und auch Michael Preetz. Wir schauen mal auf das Spiel von gestern Abend. Überhaupt das Wochenende bisher auch der verschossenen Elfmeter. Wobei der erste... So kann man den schießen, Stefan, ne?
Ja, so kann man den, ja, ganz trocken, kurzer Anlauf, zwei Schritte. Auch wenn der Torwart in die Ecke geht, wird er, das ist unhaltbar.
Aber das spricht gerade auch so ein Stück weit.
Ausgeliehen übrigens, ne?
Ja, spricht aber auch so ein Stück weit gerade für ein bisschen Selbstbewusstsein. Der Bremer auch, Überzeugung, lag mit denen da oben rein.
Sargent war genau das Gleiche. Das war auch ein Tor mit Körpersprache, mit Selbstbewusstsein.
Ja, nicht gerade torgefährlich ist, ne?
Genau, aber den hat er gewollt. Ja. Also hat man gestern viel Körpersprache und viel Selbstbewusstsein gesehen. In Mönchengladbach auch schon. Bremen auch schon besser.
Also Markus, mir ist so vorgekommen an diesem Wochenende, wollen die alle Lewandowski kopieren, teilweise beim Elfmeterschießen?
Kann ja, das war natürlich albern. Das
meinte ich ja mal.
Kunja, klar, der bleibt stehen
und verzögert. Wir gucken uns den an. Mhm. Eigentlich schon ein bisschen frech.
Ja, er versucht es zu imitieren. Du sagst es richtig, frech. Das sind, hör mal, wenn so ein wichtiges Spiel ansteht, da gehe ich auf Nummer sicher, denke ich. Das kann mir Effe besser sagen. In solchen Situationen mache ich keinen Zirkus.
Ja, frag Stefan mal, wie viele Elfmeter hast du geschossen?
Noch schlimmer finde ich die Situation, wo er nicht.
Ja, ich habe eine sehr gute, positive Quote, aber ich habe auch mal Elfmeter verschossen. Und das gehört auch dazu. Ja,
Pokalfinale habe ich verschossen. In so einem wichtigen Spiel.
Also den Elfmeter hätte hier aus dieser Runde keiner schlechter schießen können.
Bitte nochmal?
Den Elfmeter hätte hier aus dieser Runde keiner schlechter schießen
können. Ja, du hast mich aber nur bei Mateta hier nicht.
Boah, das, ganz ehrlich, das ist so eine Rückgabe.
Also warst du mal am Elfmeterpunkt?
Ich weiß nicht, ob du das
ist doch. Kommst du so weit? Ja.
Ja, schätze. Aber nur mit links.
Bis zum Elfmeter.
Nur mit links.
Ja, aber... Das ist, Lewandowski darf sie eh nicht kopieren, ist ja logischerweise, aber ihn jetzt auch hier hinzuhängen und zu sagen, das war ja nicht spielentscheidend.
Auf Lenker bleibt aber auch gespielt. Schön lange stehen, das muss man auch mal sagen. Viele fliegen
noch. Entschuldige, der schießt den halb hoch und irgendwie so.
Ja, aber das Ding ist, wenn der reingeht und der Torwart geht in die andere Ecke, sitzen wir, guck mal, wie der den Torwart verlassen
hat. Eiskalt. Aber Stefan, ich gebe dir total recht, das ist jetzt ein Elfer, war nicht gut und soll keinen Unsinn machen, aber exemplarischer für einen gewissen Egoismus, für nicht Mannschaftsdienlichkeit, das ist die Szene, wo Piontek nebenher läuft und er einfach den Ball, da gibt es keine zwei Meinungen.
Ja,
den musst du spielen.
Das wollte ich sowieso abrufen, habe ich schon gemerkt. Hier, guck
siehst du wohl? Klappt doch.
Es geht natürlich auch sehr einfach.
Der alles prima. Kann alles sehen. Und das ist doch klar,
das wird kein
schwerer ist, als dem dahin zu spielen. Flach darüber, klatsch. Da wurde der Egoismus perfekt.
Reaktion von Piontek.
Aber echt für den Arsch treten.
Nur mal darauf achten, wie die Szene zu Ende geht. Man sieht auch die Reaktion von Piontek, der natürlich stinkesauer ist. Hier siehst du, kannst du wunderschön den Lauf schieben, ist kein Abseits. Und jetzt Piontek.
Ich finde, der war noch relativ ruhig dafür, dass er den Ball nicht bekommen hat, oder?
Ja, und so ein wichtiges Tor. Ich meine, dann hast du eine andere Emotion drin. Es ging um irre viel für Hertha und das liegen zu lassen, das hat richtig wehgetan.
Und Bruno Labbadia ist zwar nicht mehr Trainer bei Hertha, war aber auch Stürmer und konnte die Situation deswegen ganz genau beurteilen.
Ja, Halbsatz zu Bruno.
Warte kurz.
Bärenstark, wie er sich gestern Abend, da würden viele Trainer sich zurückziehen, still sein, keine großen Interviews mehr geben. Ich glaube, ihm war klar, was kommt. Wie der sich gestern dahingestellt hat, in aller Klarheit, fand ich ganz stark.
Aber du sagst mit Kunja, das kann man ja nur ganz dick einrahmen, wenn der Idiot auf das Tor auf, das ist ein Egoismus, an Blödheit nicht zu überbieten. Du stehst in dieser schwierigen Situation, hast diese klare Chance und willst dann als Egoist sein, ich hab's gemacht, trotzdem das Ding also dahin zu schicken. Du musst eine Briefmarke auf den Arsch kleben. Also, das ist ja für mich Wahnsinn.
Egoist gefällt mir besser als Idiot an der Stelle.
Und du hast ja schon
also ein Idiot. Egoist und Idiot.
Also wenn Sie eine Briefmarke auf ihn senden wollen, der kann gerne nach Frankfurt kommen. Ich finde das gut und Kunja ist, glaube ich, immer noch das kleinste Problem von Hertha BSC Berlin. Aber ich verstehe euch, weil das würde mich wahnsinnig machen. Und wir haben über Dortmund vorhin geredet. Genau so eine Szene spricht dafür, dass im Team irgendwas nicht stimmt, wenn in der Mitte einer sagt, ey, und der spielt den Ball nicht rein. So.
Und der hat ja schon einen Elfmeter verschossen. Das hat er ja auch noch im Hinterkopf. Vielleicht der Gedanke, ich will es wieder gut machen,
bestimmt
was so egoistisch sogar ist. Kann es aber auch rumdrehen. Komm, ich verbock nicht noch einen.
Ich bin aber beim Egoismus.
Also jetzt erklärt uns der Trainer nochmal, der ehemalige Trainer von Hertha nochmal, Bruno Labbadia.
Matthäus ist so ein Spieler, der dann immer sehr viel machen will, manchmal eine Struktur verliert. Aber in dem Fall, normalerweise hat er ein Auge dafür. Aber umgekehrt muss ich sagen, wenn er schießt, dann muss er ihn reinmachen. Also das ist doch keine Frage.
Mehr gibt es nicht zu sagen.
Wahrscheinlich auch eine entscheidende Frage. Eben, selbst wenn er nicht abspielt, dann hauen halt rein. So, also ich finde es schwierig, aber ich würde mich gar nicht zu sehr an dieser Szene festhalten. Ich finde, diese Szene ist vom klar ist das Tor nicht gefallen, aber ich finde, die ist eher symbolisch dafür, dass es in dieser Mannschaft auch irgendwie, die ist auch nicht austariert, sage ich mal. Weil solche Szenen sind immer ein bisschen, man kann an diesen Szenen mehr ablesen, als man denkt, glaube ich, wenn der in der Mitte, weil der hätte ja auch zu ihm gehen können, wenn er weiß, der spielt sonst immer ab, dann geht er zu ihm, klopft ihm auf den Hintern und sagt, komm, weiter geht's. Der war sauer, weil er wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung, also für mich sind das immer sehr, sehr große Warnsignale, solche merkwürdigen Szenen.
Die virtuelle Pressekonferenz in Berlin läuft übrigens mit Carsten Schmidt. Ja, wir sind dran, hören gut zu. Jetzt gehen wir kurz nach Gelsenkirchen zu Patrick Berger. Heute Nachmittag das Spiel, Schalke 04 gegen die Bayern. Das hört sich relativ schwierig an für die Knappen. Hallo Patrick, grüß dich.
Hallo in die Runde, grüß euch.
Ich habe es eben mal schon erwähnt, es gibt zwei Überraschungen heute im Kader von Schalke 04.
Ja, das ist richtig. Also die Informationen, die jetzt so ein bisschen durchgesickert sind, die können wir bestätigen. Also beide Hoffnungsträger, sowohl Sead Kolasinac als auch Klaas-Jan Hüntelaar, stehen heute nicht zur Verfügung. Die sind beide angeschlagen beim ja fast schon elementar wichtigen 1:2 gegen Köln. Da musste der Kolasinac runter, da hat der linke Oberschenkel zugemacht. Die Probleme, die hat man jetzt, obwohl man heiß und hart dran gearbeitet hat, in den Tagen eben ja nicht hinbekommen. Und beim Hunter ist es einfach so, dass die Wade noch ein bisschen zwickt. Also die beiden fehlen heute und das ist natürlich ein sehr, sehr schwerer Rückschlag. Also die Mini-Chancen oder Mini-Hoffnungen, die man vielleicht heute gegen die übermächtigen Bayern hatte, die ja, sind ziemlich dahin.
Jörg, passt so ein bisschen, ne? Ja. Die ganze Saison wieder.
Ist symptomatisch. Schalke. Also bei Schalke geht, glaube ich, alles schief, was schief gehen kann in dieser Saison. Sportlich sowieso, aber auch finanziell. Ich weiß gar nicht, was sie momentan mehr brauchen, Punkte oder Euro. Also ich glaube auch, dass Schalke nicht nur statistisch, sondern eigentlich fast de facto abgestiegen ist. Ich weiß nicht, wie sie das drehen wollen in dieser Rückrunde. Auch Hüntelaar zu verpflichten. Das ist ein großer Name, hat natürlich das Schalke-Gen, alles klar, alles richtig. Nur ich verstehe nicht, was will man mit einem Mittelstürmer, wenn man den Ball nicht in den Strafraum bekommt. Also das sieht alles sehr nach Aktionismus aus und es wird nicht zum gewünschten Ziel führen.
Mhm. Patrick, wie weit sind denn die Planungen für die zweite Liga?
Ja, man will, ist ganz richtig, was Jörg sagt, man will dafür vor allen Dingen der angesprochene Punkt jetzt ein bisschen was tun, weil es natürlich richtig ist, da ist man sich einig, Klaas-Jan Hüntelaar, das ist natürlich ein Boxspieler, ein Strafraumspieler, der mit Flanken gefüttert werden muss und da hat man jetzt nicht unbedingt die Spieler dazu, die das tun, aber da ist es auch so, nach unseren Informationen steht man kurz davor, William, Rechtsverteidiger, 25 Jahre alt, Brasilianer vom VfL Wolfsburg zu holen, das hatte uns unter der Woche auch schon Jörg Schmadtke bestätigt, dass es da Kontakt gibt und man muss ja mittlerweile auch in den sozialen Netzwerken ein bisschen aktiv sein. Also der Spieler William, der folgt dem FC Schalke 04 auch schon. Also das ist so ein bisschen ja auch ein Neuzugang, ein Hoffnungsträger, der vielleicht da auch mit, ja, mit Tempo, mit Dynamik kommt. Aber ich weiß auch nicht so wirklich, was den Schalke-Fans jetzt eine Hoffnung machen kann. Also für mich ist man eigentlich auch schon so gut wie abgestiegen. Und intern ist es tatsächlich so, dass die Planungen auf Hochtouren laufen. Das muss man ja, bis Mitte März muss man die Lizenzen dann auch für beide Ligen beantragt haben. Und da ist man im Hintergrund jetzt schon wirklich aktiv und eben dabei, ja, in diese Richtung auch zu planen. Also die Schulden, die sind immer noch nach wie vor sehr, sehr groß für einen Kader, der eigentlich darauf geschnitten ist, Euroleague mindestens, wenn nicht sogar Champions League zu spielen. Und wir erinnern uns, ein Jahr ist es her, da gab es dieses Spiel Bayern gegen Schalke ja schon mal. Und da war es so, der zweitletzte Sieg der Schalker gegen Gladbach, ein 2-0, da hat man so ein bisschen einen Wind im Rücken gehabt. Und da sprach der Ex-Ex-Ex-Trainer David Wagner sogar davon, dass man keine Kampfansage an die Bayern rausschicken will. Und jetzt überlegt man sich, was in dem ganzen Jahr passiert ist. Also Rückstand auf Bielefeld 10 Punkte bei einer eigenen Niederlage und einem Sieg von Köln gegen Hoffenheim können sogar 11 dann auf Köln sein. Also ich weiß nicht, was dem Club Hoffnung macht. Und deswegen laufen die Planungen und da wird es eben so aussehen, dass man ja einige Spieler abgeben muss, mit einigen Stars auch so ein bisschen Geld dann sicherlich versucht noch zu machen. Es laufen 12, 13 Verträge ungefähr aus. Also da steht man echt vor einem riesen, riesen Umbruch und würde dann natürlich auf viele Talente aus der Knappenschmiede setzen. Unter anderem im besten Fall auch beispielsweise auf einen kleinen Hoffnungsträger. Matthew Hoppy ist das. Der hat ja jetzt 5 Buden gemacht in den letzten 3 Spielen. 19 Jahre alt, US-Talent. Das ist so einer, den würde man dann natürlich mitnehmen, auf den aufbauen. Also die Planungen laufen da im Hintergrund.
Also noch für alle Schalke-Fans. Schalke ist natürlich noch nicht abgestiegen, Stefan, das ist ganz klar. Aber das wird eine Herkulesaufgabe.
Doch, nee. Klar und logisch.
Sag einfach ja, ist auch okay.
Das Problem heute bei dem Spieltag ist ja einfach, dass das ein enorm wichtiges Spiel für Bayern München ist. Dortmund hat verloren, Leipzig hat verloren, Leverkusen hat verloren. Das ist eine große Möglichkeit für den FC Bayern heute, den Vorsprung aufzubauen für die kommenden schwierigen Wochen. Wäre Bayern München schon mit 10, 12 Punkte vorne, ja, dann kennst du den einen oder anderen mal schon, hättest den mal zu Hause gelassen. Aber ich sehe heute eben diese Möglichkeit nicht für Schalke. Natürlich. Und die nächsten Spiele auch nicht. Werder Bremen, nur kommt Leipzig. Und ja, das sind wirklich Herkulesaufgaben. Tut es mir leid, nicht wirklich. Sie haben es selber verbockt, alle, die dafür in der Verantwortung stehen. Ja, für Schalke gilt es, sich jetzt irgendwie noch ordentlich zu verkaufen. Aber das ist auch schwierig.
Also, wenn das jetzt eine Herkulesaufgabe ist, die Aufgabe, den Verein wieder neu aufzubauen, die Mannschaft wieder neu aufzubauen in der zweiten Liga und dann möglicherweise wieder aufzusteigen, die wird ungleich größer. Und Schalke muss ja vor allen Dingen aufpassen bei diesen 205 Millionen, die da an Schulden in der Bilanz stehen, auch negatives Eigenkapital und so weiter und so fort. Im Sommer wird eine Anleihe, eine Mittelstandsanleihe, die Rückzahlung fällig. Momentan sieht es nicht so aus, als ob Schalke die zurückzahlen könnte. Am Kapitalmarkt wird die mit 30% Abschlag gehandelt. Das heißt, wenn du die momentan kaufst, kannst du 30% Rendite erzielen. Und das ist normalerweise ein Ziel, dass der Kapitalmarkt die Insolvenz von Schalke erwartet. Ich habe mich ja vor kurzem mal mit einem Banker darüber unterhalten, der hat mir das erklärt. Und wenn das wirklich so ist, dann stehen die Zeichen auf Schalke noch viel, viel schlimmer, als wir alle glauben.
Ich sehe da noch 16 Spiele nach heute. Und heute ist, glaube ich, für Schalke nicht das wichtigste Spiel. Und ich glaube, dass die ersten beiden getätigten Transfers, sind wir dann halt was unterschiedlicher Meinung, ich halte die beide für klug. Huntelaar als Typ, als erfahrener Spieler, einer, der auch noch eine Quote in Amsterdam jetzt hatte, also der ist auch fit. Kolasinac halte ich für absolut sinnvoll. Würde allerdings bei dem ein strategisch, würde ich ganz anders mit dem umgehen. Ich habe für die linke Seite einen Oczipka, der alles mitbringt, um dort zu spielen, einen Kolasinac würde ich auf die 6 stellen als davor, ne? Emotionalen Leader, der schnell überbrücken kann, der da ist mit Körpersprache, mit Mumm, der U19-Meister war mit Schalke, der richtig Identifikation mitbringt. Und ich finde, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Wir wissen, oh, das wird noch 3 Euro
hinten raus. Ja, kannst du mal. Hinspiel 08, wie geht's heute aus?
04. Gute Antwort.
0 was? 0?
Gleich.
0, 0 auf jeden Fall. Das war eine einfache Frage, oder? Das also Patrick, vielen Dank.
04.
Okay, für das alles Kind klar. Vielen Dank für deine Information, deine Einschätzung. Bis bald. Mach's gut.
Ich habe bezahlt, ne?
Ja, ich würde mich natürlich an der Aussage, ich bin ja so ein alter Schalke-Fan. Mein Vater war so auch Kohleabbau, Malocher. Da war Schalke stand auf der Tagesordnung. Genau, mit 8 Jahren, 58, habe ich die letzte deutsche Meisterschaft erlebt. Von einer kleinen Fernsehkiste mit meinem Vater. Musste ich mir das angucken, wo dann Happy, Bernie Klode oder wie sie alle. Also ich bin da auch ein bisschen noch Schalke, so ein bisschen. Das ist zwar Realität und das kann man nicht ganz ausschalten, aber ich glaube zum Beispiel, wir haben ja eben mal drüber gesprochen, dass die Mannschaft gar nicht so schlecht ist, wie sie jetzt einspielt. Die haben hinten Torhüter Fährmann, Röno. Wenn du jetzt die Abwehr, da kannst du natürlich links Otschipka, der hat letztes Jahr eine gute Saison. Die haben zentral, jetzt ist leider Sané verletzt oder Kabak, die würden bestimmt 15 Vereine in der Bundesliga kaufen, wenn sie gesund wäre. Da können sie noch den Stambouli, Nastajic, dann wenn es ins Mittelfeld ging, du hättest dann Kolisinec, dann hast du den
von
Frankfurt, Pacencia.
Von Frankfurt, ja. Der ist ja vorne. Mascarell, das ist ja das Problem. Nee. Der ist ja leider Gottes verletzt und wird verletzt.
Mascarell.
Dadurch haben die nichts im Sturm. Ja. Im Mittelfeld, der Mascarell. Mascarell.
Also die ganzen dann Vereine unten bedienen sich
wohl einfach. Und dann hast du Harit, hast Serda. Also ich sag mal so, das ist nicht so schlecht, wie sie sich einig in der Tabelle darstellen. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe. Wenn jetzt so ein Aufsichtsrat ist und jetzt geht der Tönnies nochmal und sagt, komm her, ich gebe nochmal 10 oder 12 Millionen, ihr müsst aber nur einstimmen, ich will kein Zoff sind, dann kann ich zwar sagen, lieber Clemens, es wäre für dich auch zumutbar gewesen zu sagen, 9-2 ist ein gutes Abstimmungsergebnis. Der Adenauer hat man mit einer Stimme, mit seiner eigenen, die Bundeskanzlerwahl.
Jetzt gehst du aber noch weiter zurück. Eben warst du schon bei 58.
Ich kann sagen, wir müssen wieder in die.
Ja, nee, aber ich würde doch nur sagen, der hätte doch sagen können, wenn du jetzt nochmal 10 oder 12 Millionen, ihr habt jetzt bei der jetzigen Situation um Transfermarkt, der schwierig ist, aber wenn du noch was umsetzen willst und hast 10 Millionen Spiele aus, dann hättest du noch mal 2, 3 vernünftige Dinge machen können und die 16 Spiele, 7 Punkte, dann musst du jetzt nicht sagen, ich schütte mich in den Arsch, ich bin weg. Also das muss ich noch mal deutlich sagen, aber auf der anderen Seite musst du natürlich so einem Aufsichtsrat sagen, ihr müsst doch dann auch Geschlossenheit suchen. Ich habe gestern mal mit dem...
Müssen jetzt die Szene des Spieltags machen, tut mir leid.
Ja, wollen wir uns die Szene doch mal anschauen. Auch da geht's im Tabellenkeller richtig zur Sache. Also nicht die Schalker-Szene des Spieltags, nein, sondern die Mainzer, das war so ein kleiner Befreiungsschlag da unten. Also das 3-2 gegen RB Leipzig. Vorlage übrigens von Danny da Costa, der war gerade erst von Frankfurt nach Mainz gewechselt, hat direkt eine schöne Vorlage gegeben. Barrero dann das Tor erzielt. Der erste Heimsieg und dann auch noch der erste Sieg unter Trainer Bo Svensson. Also es scheint zumindest ein bisschen aufwärts zu gehen jetzt bei den Mainzern. Jetzt darf Kalli wieder weiterreden.
So, du hast gerade, ja, da Costa hätte man auch holen können, haben wir gerade gehört von Kalli. So, wir machen, jetzt bin ich dran.
Gut.
Es ist heute schwer, aber ich versuch's mal, ne, weil wir müssen noch mal eine kurze Pause machen. Nach uns Pur Landstein mit Rudi Brückner und Jochen Stutzki. Jochen, was habt ihr denn heute alles vor? Wir sind mal zurück beim Check 24 Doppelpass. Also heute Entlastung in Berlin. Bruno Labbadia nicht mehr da und auch Michael Preetz darf nicht mehr Manager sein. Beim Hauptstadtclub. Und eben gab es eine virtuelle Pressekonferenz. Unser Mann Nico Pomarenke ist wieder aus dem Auto ausgestiegen. Nico, was hat Carsten Schmidt eben alles erzählt?
Ja, die Presserunde läuft sogar meines Erachtens noch. Ich bin extra ein bisschen früher raus, um euch davon zu berichten. Es steht tatsächlich noch nicht fest, wer neuer Trainer wird. Er hatte auch keine Ambition, zu Pal Dardai einen Kommentar abzugeben. Auf jeden Fall wurde Arne Friedrich sehr gelobt. Dem wurde großes Vertrauen ausgesprochen und sogar auch die Möglichkeit, diesen Job länger als bis zum Sommer zu machen. Mal schauen, wie das Ganze läuft. Auch Arne Friedrich steht aktuell in der Pflicht, was mögliche Verstärkung in diesem Transferfenster angeht. Und dann hat Carsten Schmidt auch noch bilanziert. Bei der Hertha muss wirklich alles in Frage gestellt werden, denn so wie es jetzt läuft, kann es auf keinen Fall weitergehen.
Wenn Pal Dardai nicht kommen sollte, gab es einen anderen Namen oder gab es andere Namen, die Carsten Schmidt erwähnt hat?
Also das Thema wurde von Anfang an abgeblockt. Es wurde gesagt, es steht auch noch nicht mal fest, ob man jetzt eine Interims- oder eine feste Lösung sucht. Dazu wollte Carsten Schmidt keinen Kommentar abgeben. Für mich klingt das so ein bisschen so, als ob man vielleicht bei Pal Dardai schon mal angefragt hat, aber eben noch nicht ganz sicher sein kann. Dementsprechend wollte man sich da nicht in die Karten schauen lassen.
Dann vielen Dank für den schönen Sonntag, Nico. Ne? Mach's gut.
Überraschend, finde ich. Ich hätte gedacht, dass Hertha da auch einen klareren Auftritt hat.
Und dass sie weiter sind eigentlich, ja, meinst du? Ne?
Ich gedacht, aber du musst natürlich so sehen, zwischen Preetz und Dardai hat der Draht natürlich nicht geblüht. Wenn es jetzt heute Morgen ja, erst Michael Preetz dann praktisch beurlaubt haben, dann müssen sie mit Dardai noch sprechen. Und Bart Dardai ist ein lieber Kerl, hat aber auch ein Brett vom Kopf. Also ich glaube allerdings, dass wenn Carsten Schmidt jetzt da vorbeifährt.
Sag, er ist stur, bitte nicht. Oder ein bisschen
dickköpfig,
aber nicht.
Total, der ist stur.
Wenn du sagst, ein Brett vom Kopf.
Der nimmt mir das nicht für übel.
Nee, das stimmt, hast du recht. Kalli, tut mir leid, dass ich dich immer unterbrechen musste. Schön, dass du da warst. Alles Gute, Jörg.
Ja, ich hätte noch gerne gesagt, dass du da dem Clemens, dass sie das hätten annehmen müssen. Nicht so
viel. Und dann will ich ganz kurz widersprechen. Ich finde gut, dass Schalke das nicht gemacht hat.
Ich mache mal einen Vorschlag.
Du hast ja auch keine Ahnung davon, verstehst du?
Ihr beide könnt gleich weitermachen.
Ich weiß nicht, was der da gemacht hat.
Ihr beide könnt gleich weitermachen.
Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender.
Auf Sport 1.
Die
auf Sport 1.
Die waren dreimal Pokalsieger, Champions.
Auf Sport 1.de können die beiden gleich weitermachen, wenn sie es weiterverfolgen wollen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche kommt übrigens Jochen Schneider.
Stoße mal mit Wasser
an. Ja, freuen wir uns sehr. Stefan, Prost, ne? Wolltest du gerade sagen. Prost,
ja. Und wer hat nochmal ein Brett vom Kopf?
Nein, keiner mehr.
Ich jetzt wahrscheinlich.
Wir sind durch für heute. Hey. Also, schönen Sonntag.
Ganz klar widersprechen. Das ist mir zu viel Fan.